Freunde, bevor wir jetzt hier anfangen, noch mal ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr in Zukunft plant, euch Tattoo-Equipment zuzulegen, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, guckt euch vorher einmal eben kurz unsere Webseite an, www.tftn-podcast.com. Da findet ihr unter dem Reiter Deals nämlich richtig viele geile Deals. In den meisten Fällen bekommt ihr 10%, zum Beispiel bei Coal Black Tattoo Supply, bei Cheyenne Professional Tattoo Equipment, bei Killer Ink Supply, bei Chaos Nero und bei Muro Star, just to name a few. Die Liste wird ständig erweitert, deswegen guckt vorher vorbei, www.tftn-podcast.com oder über die Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast. Bis später.
Guck mal, ich habe 3 Jahre tätowiert, da habe ich einen eigenen Laden aufgemacht. Da haben wirklich Leute noch gesagt, du maßt dir an, nach 3 Jahren einen Laden zu eröffnen. Heute bist du ein alter Hase, wenn du nach 3 Jahren einen Laden eröffnest.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tales from the Needle Tattoo Podcasts. Mein Name ist The Fury One. Ich spreche mit Künstlerinnen und Künstlern. Ich weiß auch nicht, wann ich mir das angewöhnt habe, dass ich dieses Intro mache, ne? Aber irgendwie ist es am Start. Jetzt super im Stress an einem geilen Freitagabend habe ich mich jetzt hier mit Hamburg verbunden, mit Tobias Tietjen.
Moin.
Tobias, Tobi, vielen, was geht ab?
Dankeschön, vielen Dank für deine Einladung und deine Zeit, ey.
Ja, für deine Zeit, ne? Ich bin ja immer hier sozusagen.
Ich habe mich auch gewundert, dass du das Intro, ich dachte gerade so, sprich dir das jedes Mal so frei ein? Krass.
Ja.
Ja, One Take Zap, ey. Geil.
Ja, dafür bin ich tatsächlich bekannt für One Take. Aber ich meine, das ist ja jetzt auch nicht besonders schwer und irgendwann hat man es ja auch drin.
Ja, total. Man gewöhnt sich da dran auch so. Ich kenne das auch, seine eigene Stimme so in Videos zu hören und so. Ich finde das überhaupt nicht mehr schlimm.
Nee.
Man kann dann auch irgendwann, finde ich, unterscheiden, ob man das gut gemacht hat. Oder ob man es verkackt hat, ne? Das weiß man dann irgendwie schon so.
Mir ist letztens aufgefallen irgendwie, ich habe den Eindruck, also man hört sich ja selber immer anders, als wenn man seine eigene Stimme hört, ne?
Mhm.
Aber irgendwie hat sich das angepasst, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, warum. Meinst du, das liegt daran, dass man das irgendwie, dass man sich dran gewöhnt hat?
Ich glaube auch, Sänger und Sängerinnen können das ja auch irgendwann, die checken ja auch irgendwann so, ah, der Take im Studio war gut oder ich hab's verkackt. Also ich glaube, du gewöhnst dich da schon dran. Aber ich glaube, wenn man sich gar nicht in Videos hört oder so, dann ist so, früher war das so Anrufbeantworter, oh Gott, und jetzt so Sprachnachrichten oder so, ne, wenn man sich die selber, ich kenne ganz viele Leute, die sich das nicht anhören können irgendwie.
Ja, das stimmt. Ich muss aber auch gestehen, ich meine, ich höre mir selber eigentlich so gut wie nie zu. Ich höre meinen eigenen Scheiß nicht. Ich bin ja live dabei sozusagen. Mir reicht einmal dann bei mir selber so.
Ne? Nee, ich spiele meine Nachrichten auch nicht selber nochmal ab. Also so freaky wird's dann doch nicht.
Aber das mache ich schon. So WhatsApp-Nachrichten oder so, die mache ich dann schon mal ganz gerne. So,
oh, guck mal, wie lustig ich da war.
Nee, das nicht, sondern einfach um zu sagen, fuck, ich habe das. Bist du so ein Typ? Bist du Team Sprachnachricht oder Team, ich schreibe alles auf?
Sprachnachrichten aber ich höre die wenigstens noch einfach ab. Ich kenne ganz viele Leute, die hören das so in zweifacher Geschwindigkeit ab. Ne?
Mache ich auch.
Ja, ey, du hast auch viel zu tun.
Also. Ja, du glaube ich auch. Also von daher, ich glaube, da tun wir uns nichts.
Nee, wahrscheinlich. Ja, weiß nicht.
Magst du dich den Leuten nochmal eben kurz vorstellen, dass sie wissen, mit wem sie es zu tun haben, die drei, die dich hier noch nicht kennen?
Gerne. Mein Name ist Tobias Tietjen. Ich bin selbstständiger Tätowierer und auch ein Stück weit Illustrator irgendwie und wohne und lebe in Hamburg. Da bin ich auch geboren und aufgewachsen und zusammen mit meiner Frau habe ich das Atelier Tietjen und wir sind ein Tattoo-Studio mit so einem angeschlossenen Concept-Store, Coffee-Bar, so ein kleines Mischkonzept. Aber eigentlich in erster Linie immer noch ein Tattoo-Studio und nächstes Jahr gibt's uns schon 10 Jahre.
Ja. Ach krass, echt? Aber ihr habt, ich war ja auf der Eröffnung, das war, lass mich jetzt nicht lügen, war das letztes Jahr?
23, genau. Ja. Wir sind nach 8 Jahren, haben wir nochmal einen Umzug gemacht aus der ersten Location. Da habe ich 2015 das damals noch alleine eröffnet. Dann hat meine Frau, die du ja auch kennst, auch bei mir gelernt damals.
Schöne Grüße.
Liebe Grüße. Und genau, die hat bei mir auch das Tätowieren quasi gelernt und genau, die kam 2016 in mein Leben und 2015 einen Laden gegründet. Und seitdem ist sie eigentlich so mit dabei. Aber rein faktisch gesehen war das bis letztes Jahr meine Firma. Mhm. Und dann haben wir alles nochmal so auf, kommen wir bestimmt gleich noch zu, einmal so auf Null gesetzt und haben gesagt, neue Location, bisschen Konzept geändert und haben dann zusammen eine Firma gegründet, die wir auch jetzt zusammen betreiben. Also
Das
Atelier Tietjen gehört quasi nicht gehört uns beiden und jeder macht noch so seinen eigenen Kram nebenbei quasi.
Ah, okay, krass. Also ihr habt vorher das auch das Thema Concept Store und so, das war jetzt nicht von Anfang an der Grind, sondern das habt ihr jetzt auch erst mit dem neuen Studio gemacht.
Genau, also vorher war das wirklich, wie der Name schon sagt, ne, Atelier, wirklich ein relativ kleiner Laden, ganz cozy, nur zwei Arbeitsplätze und hat auch gar nicht für mehr irgendwie gelangt. Und dadurch, dass ich aber relativ viele Zusatzprojekte neben dem Tätowieren noch mache und wir irgendwie auch an vielen Dingen irgendwie Interesse hatten, haben wir gesagt irgendwie, ey, dann lass uns das ganze Ding nochmal aufs nächste Level heben. Und ich glaube, so Ende 2021 haben wir uns dafür entschieden. Und ja, weil es ist ja auch dann so das Alter, ne? Wir sind ein paar Jahre zusammen, wir sind verheiratet, Anfang, Mitte 30, dann kommt auch dieses Familienthema irgendwann rein und dann überlegt man sich so, ey, wie soll das jetzt eigentlich weitergehen? Soll das jetzt irgendwie noch 15 Jahre so weiterlaufen? Man macht irgendwie seine Termine, seine zwei, drei Zusatzsachen im Jahr und that's it? Oder macht man irgendwie den Angriff nochmal auf was Neues? Weil ich glaube, wir sind ja, also sprichst du ja sicherlich oft drüber, wie schnelllebig diese Branche gerade ist und was sich da im Moment alles tut.
Ja, voll.
Und ich glaube halt, dass wenn man was ändert oder nochmal das Ganze irgendwie so größere Beine stellen will, dann muss man das halt jetzt machen und nicht erst, wenn es irgendwie in 5 Jahren nicht mehr läuft oder wenn man irgendwie vielleicht auch zu alt ist. Weiß nicht, also ich hatte irgendwie so das Gefühl, es muss nochmal jetzt was passieren, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, dass man so sonst so abgehangen wird. Oder ich habe mich abgehangen gefühlt fast schon. Und dann war es natürlich auch so, wir sind seit 8 Jahren ein Paar, 5 Jahre verheiratet und dann war es irgendwie so, Sarah hat dann auch irgendwie gesagt, so, ey, lass uns das doch irgendwie zusammen machen. So, ne?
Ja.
Und vorher war es immer so, sie hat bei mir gearbeitet und dann war es irgendwie so ein Tobias Tietjen-Ding. Und
Tobias Tietjen und die andere.
So, ja, weißt du? Ja, also ich bin da auch, ja, weiß nicht, ich habe das immer so als meins gesehen und ich glaube, es musste auch diese räumliche Veränderung geben. Und ja, und dann haben wir das Konzept quasi uns so zusammen überlegt und da viel irgendwie dran rumgetüftelt und das dann, 22 angefangen zu planen, ein ganzes Jahr geplant, dann 7 Monate renoviert und saniert und dann eröffnet, wo du mit deiner Frau auch auf der Eröffnung warst.
Ja, das genau. Ist auch ein sehr schöner Laden geworden, wirklich so klein und gemütlich, aber halt auch irgendwie, wir waren ja auch, ihr habt ja auch einen krassen Keller und so, ne? Also es sieht ja von vorne, sieht es jetzt nicht so groß aus, wie es dann, wenn man unten das Basement sozusagen noch mitnimmt, dann tatsächlich ist, ne?
Ja.
Jetzt so, also ganz kurz, du hast ja gerade eben angeschnitten auch so, ne, Tätowieren verändert sich und wenn man jetzt irgendwie was Neues machen will, dann am besten jetzt. Ich glaube, das ist tatsächlich so eine Sache. Wichtig ist, dass man überhaupt anfängt, ne? Weil viele Leute, ich sehe das bei uns auch zum Teil oder halt bei anderen Tätowierern so, die drehen sich halt erst, die haben jetzt dieses Jahr festgestellt im Sommer, fuck, ich habe gar nichts zu tun und gar keine Aussicht irgendwie auf Besserung da. Und dann fangen die erst an, sich zu drehen und denken halt, ich poste zweimal und dann werden die Leute schon kommen. Aber dass das halt wirklich auch Zeit braucht, bis das anläuft. Digga, mein Studio, also ich kann ja jetzt hier mal aus dem Nähkästchen plaudern unter uns Gebetsschwestern. Ne? Also
wir sind alleine.
Ja, ja. Das vergisst man manchmal, das ist auch gefährlich. Aber
ich habe es auch gerade gemerkt, so hups.
Ja. So, huch, ja, ja. Jetzt habe ich versehentlich meine Adresse geleakt. Scheiße, jetzt habe ich den Faden verloren.
Dass die Leute zu spät anfangen.
Genau, dass die Leute zu spät anfangen. Und ich glaube einfach, der Laden bei mir zum Beispiel, das hat auch von einem kleinen Laden, den ich schon fast 5 Jahre hatte ich den. Und dann auf einen großen Laden dann, der einfach nur an einer anderen Straßenseite ist. Das hat auch 1 Jahr gedauert, trotz 10 Jahre jener, ne, dass das einigermaßen dann angelaufen ist. Das ist schon krass, das unterschätzt man total.
Total. Und ich glaube, wir sind gerade in so einer Phase in dieser Branche, dass total viele, also wir reden da natürlich hier auch viel drüber, diese Schwemme an Leuten, die gerade in diese Branche reindrücken. Das sind alles die, die in Corona angefangen haben. Kurzarbeit, ich bin mit meinem Job eh zu unzufrieden. Ich bestelle mir mal so ein Tattoo-Kit. Komischerweise, alle Supplier sind ja noch am Start. Ich glaube, die haben einfach irgendwann an jeden rausgehauen. Irgendwie.
Ja, safe, und haben die ja sowieso vorher schon gemacht.
Müssen sie auch irgendwie, ne? Es ist ja auch, deren Absicht ist ja eine Marktsättigung am Ende. Also klar ist das irgendwie. Und ich glaube, dass diese Leute jetzt halt alle am Markt sind. Diese tätowieren jetzt alle so 2 bis 3 Jahre. Die können jetzt alle ein bisschen was und möchten halt jetzt auch davon leben. So. Und das in Hamburg merke ich das total, dass auch ein Vollzeit-Tätowier-Modell gar nicht mehr en vogue ist. Also ich glaube, von den Leuten, die unter 3 Jahren tätowieren, 90% nicht Vollzeit. Die haben irgendwie, sind sozialversicherungstechnisch irgendwo in der Werbeagentur oder in ihrem alten Job, ganz oft so soziales irgendwie oder Gesundheitswesen, Pflege, Krankenhaus. Ja. Und dann machen die da ihre 3, 4 Nachtschichten oder 2 Nachtschichten in der Woche, um auf ihre Stunden zu kommen und sind halt nach außen hin im Internet die Tätowierer und Tätowiererinnen, was auch okay ist. Ich glaube, man muss damit leben, dass sich diese Branche so weiterentwickelt und muss dann gucken, wo man so seinen Platz da findet. Und in einem großen Laden, wie du ihn hast, halt noch mal mehr. Ne? Da gibt's nicht mehr dieses, okay, ich habe hier 5 Plätze und 5 Leute und damit ist das Ding ausgelastet.
Jo.
So, die Leute sagen irgendwie, ich miete mir den Arbeitsplatz, aber ich komme halt nur dann, wenn ich komme. Und dann du denkst so, ja, aber ich kann ja nicht die ganze Zeit alleine hier sein und auf euch warten. So.
Ja, das ist basically das, wie am Anfang der Laden lief. So, ja. Also das war wirklich eine Geschichte. Wir haben halt ein sehr flexibles Modell bei uns. Ne, so wir haben halt keine feste Platzmiete. Und entsprechend ist es dann halt auch mein Risiko sozusagen. Also die Leute genießen halt dann völlige Flexibilität. Aber ich habe im Gegenzug dann, ja, was soll ich sagen? Ne? Dann auch mal gerne das Nachsehen.
Auf der anderen Seite steht dein Name vorne dran und du hast die Freiheit irgendwie als Unternehmer, das ist ja auch die eigentliche Arbeit, sich so heutzutage so ein Team aufzubauen. Ne? Die Leute, man braucht ja nicht mehr dieses stationäre Ladengeschäft. Dadurch, dass die meiste Promotion irgendwie über Social Media läuft, können die Leute sich im Prinzip in Ballungsgebiet oder in der Großstadt irgendwo in einen kleinen Atelierraum setzen, zahlen da 400 Euro Miete im Monat, Bluetooth-Box, Klappliege, schon hast du dein Tattoo-Studio.
Ja, ja, und klar. Oder dieses, gleich zu Hause.
Okay, ja. Oder das, und das, was du bietest, ist ja im Prinzip ein soziales Gefüge, ein Team und diesen Mehrwert. Aber
das übernehme ich. Das soziale Gefüge, ja, das stimmt aber, ja.
Und diesen Mehrwert müssen die Leute irgendwie zu schätzen wissen, aber du musst denen das auch näher bringen, ne? Also die Vorteile, in einem festen Team zu arbeiten, wo man sich gegenseitig sowohl pusht als auch irgendwie unterstützt und fordert und dieses, das ist, glaube ich, wichtig. Und da, es wird, glaube ich, immer wieder dahin zurückgehen, weil du weißt selber, wie es ist, auch mal eine Zeit alleine zu arbeiten, irgendwann fällt einem da auch die Decke auf den Kopf. Ne?
Also, ja, voll. Ich weiß nicht, bist du generell so, machst du Guestspots eigentlich nicht, ne? Also ich habe es zumindest irgendwie nicht, obwohl doch. Ich
habe es früher super viel gemacht.
Ja.
Und auch so ein bisschen im Ausland auch, aber auch viel, also so deutschlandweit. Und ich fand das irgendwann, weiß nicht, mir hat das irgendwann nicht mehr so gefallen. Aber es gibt jetzt gar keinen bestimmten Grund. Eigentlich vorwiegend, weil ich mich um das hier zu Hause kümmern wollte und um das Atelier und das irgendwie aufbauen wollte. Und dieses, dann war man immer so raus. Ich würde es aber gerne nächstes Jahr oder übernächstes Jahr vielleicht mal wieder mehr machen.
Ja, ja, ich finde, das ist zum Beispiel der Vorteil einem großen Studio. Damit kompensiert man dann so ein bisschen, weil die Leute kommen halt oft halt auch zu uns, ne, und auch regelmäßig. Und entsprechend kann man dann halt so das, was man sich sonst woanders, sage ich mal, holt, dann doch wieder irgendwie dann in sein eigenes Studio holen. Aber ich gebe dir da völlig recht, ich muss auch zwischendurch raus. Also es ist ja auch alles so crazy divers geworden, sage ich mal, auch an Aufgabenfeldern, die man mittlerweile hat, so dass man dann auch, also 5, 6 Tage die Woche einfach nur tätowieren, ist nach wie vor also wirklich mein absolutes Lieblings, meine Berufung so, ne? Aber es ist halt, gibt's jetzt gerade auch nicht her, weil ich leider auch andere Baustellen habe, denen ich noch verpflichtet bin.
Oder man muss halt was dafür tun, damit man weiterhin 5 oder 6 Tage die Woche arbeiten kann. Was du vorhin meintest, dass viele Leute dann denken, ja, jetzt mache ich mal 2 Posts oder jetzt fange ich mal an, was zu machen. Dass es dann vielleicht schon zu spät ist, sage ich jetzt mal, das sieht man halt, dass viele Leute auch sich ja nur auf diese Social-Media-App verlassen. Also es gibt ja hunderte Leute von uns, die ihre gesamte Selbstständigkeit auf einer Social-Media-App aufbauen. Also die regeln alles über Instagram, die präsentieren sich nur bei Instagram. Und wenn diese App morgen weg ist, dann musst du deine drei Buddies anrufen. Ey, ihr kennt auch ein paar Stammkunden von mir. Schreibt den mal, ich bin jetzt da und da. Das ist halt gefährlich. Ich glaube, das ist in anderen Branchen auch so. Weiß ich, Fotografie. Also viele Leute, die sich über Social Media präsentieren, sind, glaube ich, krass davon abhängig.
Ja, und safe.
Die
Algorithmus. Aber würdest du dich davon ausnehmen?
Natürlich nicht ganz. Also die Reichweite und das, was man so zeigen möchte, ist natürlich davon abhängig. Aber ich glaube, wenn man, wie gesagt, versucht, seinen Tattoo-Laden als kleine Marke zu begreifen und sich sowas aufzubauen, dann ist das ja auch nach Social Media noch da. Das ist in Realität da. Also du kannst das Internet wegnehmen, kannst hier hinfahren und das sieht alles genauso aus wie im Internet.
Ja.
Und wenn man dann noch vielleicht sagt, ey, ich bewahre meine Einverständniserklärung doch auf und ich habe vielleicht auch eine E-Mail-Liste oder irgendwie, es gibt ja auch viele Kollegen und Kolleginnen, die mit Newslettern arbeiten oder so mittlerweile, dann erreicht man die Leute schon außerhalb dessen. Weil wenn du einen Terminausfall hast und dann postest und dann sehen deine Story nur noch 500 Leute, obwohl es früher mal 4000 waren, dann muss man...
Am Ende, Facebook ist ja auch oder Meta an sich ist ja auch eine richtige Datenkrake, ne? Und am Ende ist das ja dann auch dein Instagram-Account ein riesiges CRM, wo du halt eben deine Leute mit abholst. Also für die Leute, die es nicht wissen, ein CRM ist ein Customer Relation Management Tool. Das ist sozusagen Neudeutsch für Kundenkartei, ne? Und wir pflegen das zum Beispiel auch, weil ich auch immer witzig finde, wenn du das jetzt du hast ja gesagt, du bist auch Illustrator und so, ne? Dann kommen wir ja auch gleich noch zu, was du halt sonst noch so machst, außer halt zu tätowieren. Aber das ist ja, die meisten Leute sind ja darauf aus, dass die halt über Instagram auch Neukunden akquirieren. Und Neukunden sind ja crazy teuer. Die Bestandskunden, die man dann hat und nach 10, 15 Jahren tätowieren, fällt da ja auch einiges an. Da kümmern sich irgendwie die wenigsten drum, habe ich so den Eindruck. Ne? Also die probieren immer neue Leute reinzukriegen, die schreiben sich aber keine Daten auf irgendwie, die haben vielleicht, wenn es reicht, eine Einverständniserklärung oder so, aber die wüssten jetzt nicht, wie du schon sagst, ne, wenn Instagram weg ist, so ja, keine Ahnung, wo meine Kunden sind und wer meine Kunden sind. Ne?
Ja, da hast du recht und ich glaube auch, dass man halt verstehen muss, dass dieses Tattoo-Business, wenn man das viele Jahre macht und jetzt nicht irgendwie zwischendurch mal so einen radikalen Stilwechsel macht, wie der als Beispiel Sebastian Domaschke das jetzt gemacht hat oder so vor ein paar Jahren, dass man wirklich alles auf Null setzt und quasi nochmal neu anfängt, dann hast du ja, es ist ja, Wort ist so blöd, aber wie so ein Schneeballsystem, ne? Strukturvertrieb. Ist es ja im Prinzip so, du tätowierst irgendwie 10 Leute. Die 10 Leute sind in 10 Klicken zu Hause. Dann kommen die besten Buddies von denen, der ist auch im Fußballverein und dieses System, das baut sich ja im besten Fall über Jahre auf. Und ich habe das jetzt, ich tätowiere jetzt fast 13 Jahre und es kommen Leute manchmal, die sind dann auch mal 2 Jahre nicht da und dann kommen sie wieder und dann kommt halt irgendwie so um die 30 kommt dann dieses Hausbau, Familiegründen, da brechen ganz viele Leute erstmal weg. Und nach 3, 4 Jahren kommen die dann aber wieder, weil Kind ist jetzt in der Kita, jetzt habe ich Bock auf ein Backpiece. So, ne? Dann irgendwie, ich bin jetzt jobmäßig besser aufgestellt, saferes Einkommen, Haus läuft irgendwie so ungefähr und dann kommen die Leute wieder zurück und dann erinnern sie sich halt an den Typen, der alle halbe Jahr zur Terminvergabe trotzdem den Newsletter schreibt, ob sie wollen oder nicht. Ne?
Ja.
So, und ich glaube, das ist das System, was am wichtigsten ist. Dieses, ich sage immer, 80% Stammleute, 20% Neue, das ist so die, weil die 20% Neuen, die kann man dann auch gut handeln, ne? Die kann man dann so in seine Community reinholen und irgendwie, die bleiben dann auch.
Ja, das stimmt. Und im Bestfall, das ist ja auch so, ne, Mund-zu-Mund-Propaganda ist ja auch das absolut stärkste Tool, was wir haben. Was ich aber sagen muss, jetzt auch von der Art und Weise, auch wie du darüber sprichst, ich muss dazu gestehen, ich habe mir den Podcast auch von Augen zu und durch nicht angehört von dir. Das heißt, ich habe gar keine Ahnung, was du vorher gemacht hast. Ich würde dich jetzt aber tatsächlich irgendwo Werbe, Medien auf jeden Fall,
Ja, ich habe Kommunikationsdesign studiert.
Ja, ja.
Ja, also okay, die ja. Schnittstelle aus Grafik und Konzeption, genau. Ja. Genau, und das, ich glaube, ich weiß gar nicht, also natürlich hilft das Studium einem da und diese, aber ich habe nie Berufserfahrung in dem Bereich gehabt. Also ich war nie in einer Agentur oder aber ich tätowiere super viele Leute aus dem Bereich. Ich habe privat viele Freunde aus solchen Branchen und ich habe für meine Selbstständigkeit als Tätowierer eigentlich diese Business-Sachen mir immer woanders geholt und nicht aus der eigenen Branche. Also ich habe das immer krass getrennt, die Kunst und diesen Business-Anteil. Ja. Und ich glaube, diese Schnittstelle, das merkt man bei dir auch total krass, dass du dir die Tools und Inspiration auf diesem Bereich, glaube ich, woanders holst, sonst wärst du nicht so ein Vorreiter und nicht so umtriebig. Also
Das ist Vorreiter, das geht natürlich runter wie Öl.
Dürfen nur andere sagen. Ne?
Nee, aber ja, am Ende ist es halt so, also ich weiß nicht, ich hatte auch Ambitionen in dem Bereich, ne, Kommunikationsdesign, beziehungsweise bei mir war es halt Mediendesign, dann habe ich halt festgestellt, das hat mit dem, was ich eigentlich machen will, überhaupt nichts zu tun und habe eigentlich auch erst, der Switch bei mir kam wirklich durch das eigene Studio, auch dass ich angefangen habe, ganz viele Bücher zu lesen, wo auch das Thema Marketing für mich interessant geworden ist, so, und wo ich einfach festgestellt habe, so, ich habe da halt richtig Bock drauf, ne, und der Anspruch, den ich halt habe, ist den ist halt so professionell wie möglich aufzutreten mit meinen Sachen und das schleift man halt jeden Tag so ein Stückchen weiter. Ne? Jeden Tag machst du 0,1% besser.
Und ich finde auch diese Marketing-Sache, dass viele Leute ziehen das schnell mal durch den Kakao und das wird immer so schnell so, ah ja, hier Marketing-Profi und so. Aber ich finde, wenn man das für sich nutzt, wie es für einen selber Spaß macht, dann ist das total selbsterfüllend und total, also es gibt da klar 1000 Bücher und 1000 Leitfäden und man kann irgendwie, man muss dann aufpassen, dass man nicht irgendwann der Vorwerk-Staubsaugervertreter ist für seine eigenen Tattoos. Aber wenn man das also von sich heraus macht und irgendwie Spaß daran findet, ich kenne auch total viele Kollegen und Kolleginnen, die sagen, mir macht das überhaupt keinen Spaß. Ich mache das nicht, weil ich nicht denke, dass ich es nicht brauche, sondern ich kann das einfach nicht oder ich finde da keinen Zugang zu. Und dann stelle ich mir das schon schwierig vor, dass so in dieser Zeit, in der wir gerade sind, so, oh scheiße, jetzt muss ich irgendwie so einen TikTok-Tanz machen, um irgendwie noch einen Tattoo-Termin zu vergeben. Irgendwie. Stell mir das schon schwierig vor.
Nee, genau. Und da denke ich mir zum Beispiel immer, wir sind ja in einer Branche von Kreativen, ne, eigentlich. Und das Ding ist ja, normalerweise müsstest du dir ja dann überlegen, okay, wie kann ich das Game denn spielen, sodass es mir Bock macht und dass es halt funktioniert. Weil am Ende, wenn du jetzt irgendeinen von den Oldschoolern nimmst und der macht da einen TikTok-Tanz, ganz ehrlich, das ist auch nicht authentisch. Das, also keine Ahnung. Wenn der ein Video reinstellt, wie er alle seine Kunden verprügelt, ist das hundertprozentig authentischer als, weißt du, als sowas.
Aber es geht auch manchmal, also wenn wir jetzt über den Oldschool-Traditional reden, dann soll der halt ein Video posten, wie der an seiner geilen Ami-Karre rumschraubt oder an seinem Coffee Racer. Und die Leute, die auch auf diesen Style stehen und darauf Bock haben, die akquirieren, weil die denken dann so, bäm, Alter, der Typ tätowiert schon 30 Jahre und hat Ahnung von der Karre, die ich fahre. Geil, zu dem gehe ich hin. So, das läuft ja über. Aber das ist halt, ich glaube, das ist, wenn man da keinen Spaß dran hat, dann ist das, kann das dieses Social Media Feld schwierig sein. Und vor allem diese Kontinuität, ne? Die Leute sind dann motiviert, sagen, jetzt mache ich was, du weißt selber, es ist nicht eine Woche und auch nicht ein Monat, den du was machen musst, sondern paar Jahre und die muss ich richtig reinhauen und auch vieles dem unterordnen.
Kann ich euch übrigens den OMR-Podcast mit Ben Bernschneider empfehlen, für die Leute, die das interessiert? Weil
viele Grüße an Ben übrigens.
Ja, schön. Das kennt ihr euch persönlich?
Wir schreiben hin und wieder mal. Wir wohnen ja in derselben Stadt und er will sich ständig irgendwie mal auf ein Bier mit mir treffen, aber der Mann ist viel beschäftigt und viel am Reisen. Ja. Deswegen haben wir uns leider persönlich noch nicht getroffen, aber wir schreiben hin und wieder so hin und her.
Schöne Grüße an der Stelle. Mir folgt er auch. Ich hatte auch mal ganz kurz mal das ein oder andere geschrieben. Ich finde auf jeden Fall, dass das ein cooler Typ ist. Aber der hat halt auch erzählt, was er vorher gemacht hat und wie das halt ablief, auch mit dem Social Media Ding und so. Und das ist ja auch so eine Geschichte. Ich glaube auch, ne, ich meine, Leute, die dich auch schon länger verfolgen, wissen das ja wahrscheinlich auch, weil du ja auch gerade so mit diesem Anspruch auch aus anderen Branchen, sage ich mal, jetzt das aus Tattoo zu beziehen, aufs Tätowieren zu beziehen, bist du ja auch angeeckt, ne? Dass Leute gesagt haben so...
Bin ich das?
Ja, habe ich mir so sagen lassen, dass die, dass halt eben dieses so, ja, jetzt kommt der und jetzt, wie erkläre ich das am besten? So, die haben halt nicht verstanden. Ich glaube, dass du halt relativ in einer Zeit, in der es noch nicht notwendig war, heutzutage, wenn du heutzutage so angefangen hättest, wie du es da gemacht hast und das eben auch gerade auf diesen Film gemacht hättest, wäre das nicht vielleicht niemandem aufgefallen, aber weißt du, wie ich meine? Das wäre gar nicht so der Akt gewesen. So.
Ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, bei vielen Leuten hat sich die Sichtweise auf solche Dinge mit Corona geändert.
Safe.
Und also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe gerade so geschmunzelt, als ich meinte, echt, wieso andere? spätestens nach 10 Bier auf jeder Party sagen dir die Leute, dass es eigentlich doch ganz cool ist.
Und ja, weil die halt sehen, dass es funktioniert, ne?
Und ja, und ich glaube, ich kann auch total verstehen, wenn das Leute irgendwie scheiße finden oder damit nichts anfangen können oder sagen, das ist nicht mein Cup of Tea. Das ist für mich vollkommen okay, damit kann ich leben. Also ich mache das für mich und für meine Family und für mein Leben. Und ich weiß ja, wie diese Dinge hinterrücks ablaufen. Und ich weiß, dass auch manche Sachen, die nach außen groß aussehen, mir jetzt nicht den Oberreibach machen. Und aber auch manche Sachen natürlich mir ein gutes Auskommen davon geben und eine tolle Reichweite und tolle Möglichkeiten, super Leute kennenzulernen. Und
das ist es nämlich, die Möglichkeiten, ne? Die
man genau. Kriegt. Und zeig mir denjenigen, der die Mail bekommt und es nicht macht.
Ja, ist so.
Weil ich weiß, dass das alles Leute, diese ganzen Projekte, die ich gemacht habe, ob es jetzt für richtig global agierende Firmen wie Google oder Fisherman's Friend ist oder für so kleine Startups, das sind alles coole Leute.
Echt, dafür auch? Ich dachte, ich ganz ehrlich, das Einzige, ich muss ja auch sagen, da rächt sich jetzt, dass ich unvorbereitet in meine Podcasts reingehe. Krass, für Google und so, das wusste ich nicht.
Ich habe für Google ein Projekt gemacht und das war auch nur für das Office hier in Hamburg. Also es war jetzt nichts Globales, was du groß spielen kannst oder so.
Aber das wäre nämlich jetzt auch, wir sind ja im weitesten Sinne auch, ne, geht's ja hier auch oft um das Thema Marketing, einfach weil es mich halt mega interessiert und wir wissen ja auch, ne, die Zeit hat halt gezeigt, dass es jetzt die Leute auch immer mehr interessiert, einfach weil sie es müssen. Mhm. Und da hat mich die ganze Zeit schon interessiert, wie kommt man da dran? Weil ich habe irgendwie so den Eindruck bei mir, ich habe weder jemanden tätowiert schon mal, der bekannt war, noch ist irgendeine Firma auf mich aufmerksam geworden. Ich stehe hier praktisch so im Internet und wedel mit den Armen und sag hallo. Ich will auch mal was cool. Also ne, ich liebe das alles. Ich mache nur coole Sachen, aber ich würde auch mal gerne so ein Projekt machen. Wie kam die Initialzündung dafür?
Also die Initialzündung war eigentlich 2015 hat die Hamburger Gin-Firma Gin Soul mich damals angeschrieben. Und das war einfach nur, ich habe irgendwie eine Instagram-Story. Alle hatten gerade erst ein paar Jahre Instagram und man hat noch so alles wahllos geteilt.
Ja, ja, klar.
Und irgendwie so ein Samstagabend, so ein Gin Tonic mit der Flasche dahinter und die verlinkt. Und am Montag hat der Typ angerufen und meinte damals, wir machen eine Sonderedition, willst du die Flasche machen? So. Und daraus sind 10 Jahre Zusammenarbeit geworden mit 10 Flaschen und Reisen in irgendwelche Länder, um die Rezepte da rauszufinden und so und Videocontent zu machen. Und darüber kam das dann so vom Stöckchen aufs Hölzchen. Also irgendwie die Stammkunden von der Marke, die sind ja mittlerweile riesig groß und an Jägermeister verkauft worden und so. Die Kunden davon oder Sammler von den Flaschen, der ist Marketingchef da und da, der ist CEO da und da, der hat auch eine eigene Firma.
Verstehe.
Und es kam immer nur über Kontakte. Und auch viele Leute, wir sind Gott sei Dank hier in Hamburg in einer super großen Medienstadt irgendwie. Ich tätowiere auch relativ viele Leute aus diesem Agenturkosmos. Dann habe ich das studiert. Dann kennt man alte Mitstudenten und Studentinnen, die irgendwo arbeiten. Mhm. Und dann wird da mal so der Name gedroppt oder so. Und dann dadurch, dass ich sowas schon ein paar Mal gemacht habe und das dann immer gut auch im Netz irgendwie gespielt habe, eine Website habe, dann kann man relativ schnell auch irgendwie, dann sagen die Leute, ah cool, guck mal, der hat sowas schon mal gemacht, ah, da gibt's ein Video, ah, der kann 2 gerade Sätze reden, lass uns das doch mal mit dem machen. So.
Und ja.
Ich hatte immer eine Website, auch so 2013 und 14 schon. Ich finde, das Trend auch, hat für mich immer so die Spreu vom Weizen getrennt, eine ordentliche, gepflegte Website zu haben, richtige Visitenkarten, die du nicht an Kundschaft rausgibst, sondern wo deine Telefonnummer draufsteht.
Genau, dass richtig.
Weil wenn du auf einer Party bist und jemand sagt, ja, also ich arbeite da und da, und dann sagst du, ja, ey, hier, gib mal kurz bei Instagram ein. Hast du Instagram? Gib mal kurz den Namen ein. Das ist schon geiler, wenn du eine Karte irgendwie dabei hast, ne?
Und, ja, safe. Na, es wirkt, es macht halt, das ist ja auch so eine Marketinggeschichte, es macht halt alles einen völlig anderen Eindruck, ne? Wir haben jetzt zum Beispiel eine Anfrage gekriegt diese Woche, ob wir bei der Eröffnung von einem Laden, sage ich mal, halt tätowieren wollen und so, ne? Und ich weiß auch, dass die noch andere Studios gefragt haben, aber ich weiß halt, ohne dass ich weiß, wen die gefragt haben und was sie da genau gesagt haben, dass wir den meisten Mehrwert bieten, ne? Weil dann kommt halt erstmal eine ewig lange Mail mit, wir haben das gemacht, wir haben das gemacht, hier sind unsere Referenzen, auch eben dieser professionelle Auftritt eben, ne? So, total. Wir sind, ne? Viele Leute denken ja auch so zum Beispiel, das haben wir bei uns beim Klamottenlabel, wir arbeiten auch viel mit Influencern in Anführungszeichen, also Leute mit größerer Reichweite, die halt sozusagen für uns Multiplikatoren sind und halt die coolen Content machen, denen schicken wir dann halt Klamotten und die machen halt dann Content für uns. Und da ist es auch immer witzig, wie Leute dann auftreten. Wir haben für ein Sponsoring zum Beispiel, haben wir ein einziges Mal bis jetzt ein Pitch-Deck gekriegt von jemandem sozusagen, der uns halt dann einfach mal so eine Mappe geschickt hat und gesagt hat, jo, hier, der bin ich, das mache ich. Die Mappe war scheiße, aber es war eine Mappe. So, ne? Und da habe ich dann noch gesagt, Digi, pass auf, wenn du das nächste Mal anfragst, sieh bitte zu, erstmal, dass das alles fehlerfrei ist, weil das ist zum Teil wirklich grausame Rechtschreibung, die da drin ist. Das ist ja heutzutage alles kein Step mehr, ne, das zu machen. Aber alleine sowas. Das habe ich übers Label gelernt. Der Felix, mit dem ich zusammenarbeite, der kommt halt auch aus dem Marketing so und hat das so ein bisschen diese Kultur bei uns etabliert. Und das ist wirklich, du kriegst Leute ja auch einfach herum. Wenn du eine Präsentation machst, das muss ja nicht viel sein, aber es sieht einfach erstmal geiler aus.
Vor allem, wenn du Leute einfach anfragst und sagst, hey, ich bin der Sepp und ich kann bei euch auch mal tätowieren, dann sagen die so, ja, schön, Sepp, noch nie was von dir gehört. Mhm. Wenn du aber der Typ bist, der die Präsentation schickt, dann hat das ja irgendwie so einen Mehrwert, ne? Und du kannst ja in deinem Fall jetzt ein riesen Netzwerk bieten, ne? Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Laden gewesen wäre mit der Eröffnung, aber du könntest ja selbst sagen, pass mal auf, ich tätowiere da, aber nur wenn wir auch ein geiles Shirt zur Eröffnung machen. Ich habe übrigens da ein eigenes Label. Wir können das sogar, also du kannst ja auch das da tätowieren bei der Shop-Eröffnung ist ja nur der erste Step, um den Fuß in der Tür zu
haben. Genau, richtig, ja.
So. Du musst ja nicht irgendwie, du hast einen geilen großen Laden irgendwie. Du musst ja nicht in der eigenen Heimatstadt irgendwie auf Kundenakquise. Also alle Leute, die auf die Eröffnung gehen, kennen ja euch auch. Das heißt, du bist im Prinzip für den Laden der größere Multiplikator als der Laden für dich in dem Fall.
Ja, so. Ist so. Werbung. Freunde, bevor es jetzt weitergeht, möchte ich euch noch ganz kurz jemanden vorstellen, und zwar den lieben Mike und die liebe Maya. Das sind nicht nur Freunde von mir, sondern auch die beiden Masterminds hinter dem Tattoo Supply Chaos Nero. Chaos Nero sitzt in Österreich, habt ihr vielleicht schon mal auf Convention gesehen, die haben so ein richtig geiles, kreischend pinkes Logo. Und bei Chaos Nero bekommt ihr vor allem Marken wie Vlad Irons, da bekommt ihr Sachen wie Arcus Tattoo Machines, aber auch zum Beispiel Marken wie Eclipse oder Weißfarben. Also Künstler wissen Bescheid. Wenn ihr Bock drauf habt, dann habe ich auf jeden Fall jetzt einen kleinen Deal für euch ausgehandelt, denn Mike und Maya machen 10% auf eure Bestellung auf chaosnero.com klar mit dem Code TFTN10 groß und zusammengeschrieben. Findet ihr auch nochmal auf unserer Webseite www.tftn-podcast.com oder in den Shownotes. Selbstverständlich zieht's euch rein. 10% Discount bei Chaos Nero mit dem Code TFTN10.
Werbung Ende.
Ich glaube, wenn man die Kraft versteht, die man da hat, oder die Zugkraft, und das hat gar nichts mit irgendwie einem Selbstbewusstsein dann zu tun, sondern wenn man sich da dessen bewusst ist, dann kann man ganz anders agieren und an andere Leute rantreten. Und ich glaube, die Professionalität wird einem immer zurückgespielt. Also
ja, genau. Es wirkt auch einfach ganz anders. Ne? Wenn du halt so eine Anfrage kriegst, kannst du halt über deine E-Mail schreiben, so moin, Komma, ne? Also ich meine, gut, Hamburg, normale Begrüßung. Aber jetzt einfach so umgangssprachlich so super, jo, dankeschön, ja, finden wir richtig cool und ja, würden wir dann vorbeikommen, wann sollen wir denn da sein oder so, ne? Nee, du schreibst halt ein Angebot. So, da stehen halt verschiedene Sachen drin. In dem Fall, ich fand's witzig, als du gerade gesagt hast, das ist ja nur der Eingangs, also der Fuß in der Tür. Bei mir war es in dem Fall dann Videocontent, den ich mit irgendwie vertreiben möchte, einfach weil mir das halt super viel Spaß macht, das mitzumachen. Und da sagst du halt, okay, wir können halt tätowieren, wir können euch aber auch anbieten, wir haben halt coolen Social Media Content. Dann hast du noch, waren ja dieses Jahr auch in Hamburg bei den 9-16 Awards und haben irgendwie einen dritten Platz gemacht neben, ich weiß gar nicht mehr, wer waren da, Original Wagner, Hochland, Kaufland. McDonald's war, glaube ich, auch bei uns in der Kategorie.
Voll die Riesenplayer, ey.
Ey, Digga, das war richtig krass. Dann sitzen wir da und dann, das sieht halt einfach geil aus. Du machst die Homepage auf, guckst dir die Gewinner 2024 an und da steht einfach so, wie gesagt, neben so einem Namen, den jeder kennt, ja. Downtown Tattoo Jena. Und da denkst du dir halt einfach so, ja, das sieht so ein bisschen, also es passt da nicht rein. Aber es sieht halt einfach erstmal cool aus, ne?
Aber habt ihr euch bei dem Award quasi aktiv beworben?
Ja.
Genau, aber das ist halt auch so eine Sache, ne? Das musst du dann halt machen irgendwie. Ja. Und es gibt
das
auch.
Das verstehen viele nicht.
Es gibt auch 25 andere, die geilen Content machen, die da dann auch stehen könnten. Aber du musst halt der Typ sein, der sagt so, ja, scheiß drauf, Alter, dann legen wir uns halt McDonald's an. Ich habe ja nichts zu verlieren. Gut, die Einreichung.
Wir wussten das ja vorher nicht.
Ja, genau. Und gut, die Einreichungsgebühr, das ist halt so, ne? Aber du ja, ist halt so. Muss man halt machen.
Ja, aber weißt du, und das ist auch so eine Geschichte, das respektiere ich an dir zum Beispiel ganz doll, weil man nämlich so, du hast auch relativ früh begriffen, so auf dich wartet keiner so oder niemand fragt dich, wenn man sich nicht irgendwie zeigt. Weil viele Leute, und das ist ja auch das, weswegen, glaube ich, viele Leute ein Problem mit dir haben, oder nicht haben, sondern mit der, okay. Ich komme nochmal rein. Das ist, glaube ich, der Grund, warum viele Leute mit der Art und Weise, wie du dein Business aufgezogen hast, wie du dein Tattoo-Studio geleitet hast, wie du angekommen bist davon, ein Problem damit hatten, weil du halt einen ganz anderen Ansatz hattest als alle anderen und dich getraut hast, auch das durchzuziehen. Du hast wahrscheinlich am Anfang, ohne dass ich jetzt mit dabei war, sehr viel Gegenwind gekriegt und kriegst es vielleicht sogar immer noch. Aber das hat dich nicht davon abgehalten, das einfach durchzuziehen und du bist einfach fucking erfolgreich damit geworden und das absolut zu Recht.
Danke erstmal. Ich glaube, ich will jetzt nicht zu sehr in die Verteidigung gehen, aber also erstmal kann ich das nachvollziehen, was du sagst. Aber es ist halt, glaube ich, so, ich habe mich da mit Domaschke, weil ich auch bei ihm im Podcast war und wie er mich sehr viel tätowiert hat in den letzten Jahren, haben wir da mal sehr lange und viel drüber gesprochen. Und der hat ja auch einen ganz, ganz anderen Ansatz. Der ist in einer ganz anderen Welt zu Hause.
Genau.
Trotzdem. Ja. Ist da auf beiden Seiten großer Respekt und eine große Sympathie für den anderen da. Und wir haben uns ganz oft darüber unterhalten. Und ich habe zu ihm gesagt, ich weiß gar nicht, also ja, ich habe Spaß an Marketing und ich gehe vielleicht auch neue Wege. Aber wenn du jetzt zum Beispiel mal in diese Feinlein-Bubble guckst, ja, es gibt ein sehr, sehr bekanntes Feinlein-Studio hier aus Hamburg. Die sind genau, die Besitzerin hat mit mir zusammen studiert. Die war 2 Semester über mir damals.
Ach Quatsch.
Bevor wir beide überhaupt tätowiert haben. Und
ich dachte immer, das gehört einem Investor.
Das weiß ich nicht genau. Ich glaube, das ist schon GbR mit ihrem Partner, aber ich
Also
ist da ja auch egal. Möchte ich jetzt auch nichts, kann ich gar nicht viel zu sagen.
Schöne Grüße.
Und da ist auch kein Beef, man sagt sich nett Hallo und versteht sich irgendwie. Und das Tattoo-technisch bin ich davon super weit entfernt. Das ist gar nicht meine Welt. Business-technisch hat die für sich in ihrer Welt alles richtig gemacht.
Ja, ist so. Und muss das, man sagen.
Genau. Und das, was, glaube ich, bei mir polarisierend, würde ich es jetzt mal nennen, dass ich mich in der Motivwelt und in dem Tätowieren an sich eigentlich in der klassischen Welt bediene. Das heißt, es stößt Leuten vielleicht irgendwie oder Leute verstehen das nicht, dass ich quasi auch das Segelschiff und den Panther und die Rose zeichne und aber das in eine andere Welt mit reinziehe. Und das ist, ich glaube, nach so vielen Jahren mittlerweile ist es so, Also es können ja Leute scheiße finden, aber ich glaube, es ist nicht zu leugnen, dass ich nach 13 Jahren trotzdem zu dieser Branche dazugehöre und genauso viele Leute auch in der Branche habe, mit denen ich ein super gutes Verhältnis habe und mit denen ich im ständigen Austausch stehe. Aber ich weiß natürlich, dass zum Beispiel die Folge, die wir damals bei Augen zu und durch hatten, das ist jetzt 3,5 Jahre her. In den 3,5 Jahren hat sich auch nochmal in meinem Mindset viel geändert. Ne? Da habe ich super viel an mir gearbeitet. Ich weiß auch, dass nicht alles, was ich damals da gesagt habe, ich jetzt nochmal so sagen würde. Mhm. Dann haben Polly und Sebastian auch so eine geile Art, einen ja so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Ja, ne? Und fängt da ja einfach an zu sabbeln irgendwie. Und ich glaube, dass diese Art und Weise, sowas zu führen, halt, dass Leute das manchmal nicht verstehen, aber das ist mir ehrlich gesagt egal.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, ne?
Also habe ja niemandem was getan.
Genau, erstens das und das, worüber wir ja jetzt hier auch geredet haben, das sind ja uralte Kamellen, ne? Also das sind ja Sachen, das ist ja, wie lange ist das her?
Genau.
6, 7, 8 Jahre mindestens.
Also 6, 7, 8 Jahre, du sagst es ganz ehrlich, ich bin jetzt seit 8 Jahren in der Beziehung. Ich kann jetzt auch nicht, also um jetzt mal auch mal aus dem Nähkästchen zu plaudern und einen Real Talk zu machen, ich kann auch nicht von der Hand weisen, dass ich nicht eine ganze Zeit ganz schön hoch geflogen bin, ne? Also dass ich auch ich habe 3 Jahre tätowiert, da habe ich einen eigenen Laden aufgemacht. Das war damals, vor nächstes Jahr, also jetzt 9,5 Jahre, da haben wirklich Leute noch gesagt, du maßt dir an, nach 3 Jahren einen Laden zu öffnen.
Ja, ja, das ist war noch nicht so.
Heute bist du ein alter Hase, wenn du nach 3 Jahren einen Laden öffnest.
Da ist so, okay,
ja,
krass.
Und
krass, wenn du überhaupt eine Ausbildung machst, bevor du einen Laden aufmachst. So, ne?
Und wir haben da auch mit Freunden schon oft drüber gesprochen, als ich Atelier Tietjen so benannt habe, da haben schöne Grüße, hätte ich fast gesagt. Da wurde mir damals irgendwie nahegebracht, so, hä, Atelier, Alter, bist du Künstler oder was? Ich so, naja, also ich komme aus dem Grafikdesign und mache ja auch andere Sachen und ich finde, das ist so ein bisschen weiter gefächert, der Name. Und ja, warum dein Nachname? Ja, weil, keine Ahnung, mir fällt auch nichts Besseres ein, ehrlich gesagt. Ich finde, es gibt geile, coole Studiennamen. Ich finde, es gibt aber auch viele Abgedroschenes, finde ich. Und ich wusste immer, dass der Nachname nie aus der Mode kommen wird. Und dann habe ich das damals so genannt. Würde man das heute jemandem, also ich habe es leider nirgendwo niederschreiben können oder so, aber also ich kannte kein anderes Atelier vor. Jeder zweite Tattoo-Laden, der heute aufmacht, heißt Atelier irgendwas.
Ja, safe.
Nicht wegen mir, aber ich glaube schon, dass ich den Zeitgeist erkannt habe in die Richtung, in die es sich entwickeln wird.
Mittlerweile hast du ja auch total viele Street-Shops dann, weniger Street-Shops, die meisten sind ja dann auch Privatstudios.
Genau, das ging ja da erst so richtig los, ja. Und ich glaube, diese meinst gerade alte Kamellen, 6, 7 Jahre, da hat sich ja auch total viel bei mir getan und also ich konnte mir sehr frühen Bestätigung, die ich dann auch bekommen hatte, ich war relativ schnell, Gott sei Dank, gut gebucht irgendwie, das hat einen schon irgendwie dazu verleitet, dass man denkt so, ja geil, Alter, was soll denn passieren so? Also ich hatte da schon, ja, ich würde schon rückwirkend so einen Höhenflug sagen und ich glaube, ich habe da aber auch viel gegen angearbeitet in den letzten Jahren und viele Leute, mit denen ich auch mal irgendwie Beef hatte oder so, oder was ist Beef, ne? Wo dann kennt sich ja gar nicht. Also man, literally kennt man sich ja nicht privat. So.
Ja.
Es ist ja nur eine Außenwirkung oder irgendwie so. Und wenn man, was ich schon eingangs meinte, wenn man sich dann nach 10 Bier auf einer Messe unterhält, dann sind eigentlich alle ganz, ganz chillig und sagen eigentlich so, ey, mach du dein Ding, ich mach mein Ding, alles gut so.
Ja, das ist ja auch manchmal lustig. Ich kriege ja, also in den Vorgesprächen, die ich hier zum Podcast führe, ne, sagen ja Leute auch manchmal, nehmen dann Bezug zu den Folgen vorher und sagen dann offline sozusagen nochmal andere Sachen oder was sie dazu denken. Und da kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen, da gibt's Leute, die das ganz anders sehen als die Gäste, die ich zum Beispiel vorher hatte, verschiedene Themen. Aber das ist auch cool. Und ich glaube nämlich, dass jetzt so ein bisschen, also es ist auch eher anerkannt, wie breit gefächert die Tattoo-Szene mittlerweile ist. Ne? Einfach eben, dass du sagst, okay, wir machen alle unterm Strich irgendwie dasselbe, ne? Wir bringen halt Farbe in die Haut, aber wie du dahin kommst, wo du vorhin gesagt hast, jetzt auch dieses ganze, diese Feinlein-Bubble, und es ist ja eine Bubble, ne? Weil das Konzept ist ja immer dasselbe, es kostet Schweine viel Geld. Da hat irgendwann jemand festgelegt, Bang Bang oder so, und dann ist das halt eben so und das Konzept wird halt dann durchgezogen. Und wie du schon sagst, ne, man muss da auch so ein bisschen halt differenzieren zwischen, das, so sehe ich das zum Beispiel mit diesem Tattoo-Schuhe-Thema, ne? ich finde, dass die meisten Tattoo-Schulen, gibt's ja in Hamburg auch die ein oder anderen Vertreter davon, die sowas machen, so, und für mich ist das
ist hier direkt, du meinst diesen Realismus, gibt's da so einen?
Ja, ja. Also es gibt
hier direkt um die Ecke.
Ja, es gibt ja zwei, drei bekannte Vertreter davon, ne? Mhm. Und ich persönlich, mein Problem, was ich damit habe, ist, dass ich nicht glaube, dass du da, also da wird dir den Leuten, die keine Ahnung haben, der Eindruck vermittelt, du wirst jetzt hier über ein Wochenendseminar halt irgendwie Profi-Tätowierer, ne? Einfach nur, wenn du die Scheine auf den Tisch legst. Auf der anderen Seite ist es so, es gibt super viele Leute, die wirklich Bock haben und auch das durchziehen wollen, und das ist für die die einzige Art und Weise, halt wirklich einen Fuß in die Tür dabei zu kriegen, so. Ich muss halt, wie gesagt, sagen, das ist bei Feinlein, das ist auch das Problem, was ich dazu habe. Ich finde einfach, der Preis und die Leistung matchen nicht. Für mich, jetzt für mein Empfinden.
Ich muss dir recht geben, wobei ich hier in Hamburg, ich würde sagen, Hamburg ist so gefühlt der Feinlein-Hochburg ja auch,
ja.
Mitbekommen habe, dass das auch nur noch so wirklich die oberen Top 5 Studios hier in Hamburg solche Preise nehmen können. Ne? Also das ist schon, wenn du dann... Ich war neues auf so einem Event, wo relativ viele Fineline Artists waren. Und dann, wenn du dann durch die Ränge gehst, ne, da fängt das dann auch irgendwie bei den obligatorischen 100 Euro an und geht dann irgendwie bis 220 und startet nicht bei 400, ja, wie das Klischee es oft irgendwie sagt. Ne? Also es, da, das können auch nicht mehr alle. Und da ist dann die Zielgruppe, die solche Artists dann akquirieren, sind da aber auch die Leute, das ist halt die Louis Vuitton Handtasche des Tätowierens.
Genau.
Und richtig. Ein, weiß nicht, Julian Siebert ist halt das Deckenfresko aus Milano, wo einer völlig wahnsinnig 100.000 Stunden in das Design investiert, was für uns total abgefuckt krass ist, weil wenn es irgendwann heißt, ja, wer sind denn die krassesten Tätowierer zwischen 2000 und 2100 gewesen, stehen solche Leute halt in den Top 10.
Ja.
Das ist Tattoo-Historie. Ja. So, und das andere ist halt wie ein Balenciaga-Schuh. Das war halt da und krass, dass Leute
ja, genau.
600 ja, Euro für so einen Schuh ausgeben, der hässlich ist wie die Nacht.
Aber ja, das ist aber tatsächlich, das ist ein guter Vergleich, finde ich, das Balenciaga-Ding, ne? Weil ich habe heute noch Podcast gehört, da ging es auch noch darum, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war Hack und Tommy Schmidt meinte irgendwie, ich glaube immer noch, dass das so ein riesiger Marketing-Stunt ist, so nach dem Motto, so wie weit können wir es treiben, wie bescheuert sind die Leute wirklich, ne? Und am Ende des Tages ist das ja auch so. Und wenn du jetzt, ich glaube, ich würde jetzt mal frech sein und behaupten, dass halt auch dieses Feinlein-Ding ja seinen Ursprung in New York bei Bang Bang halt hatte. Und da ist halt eben das Ding, die tätowieren halt auch super viele richtig dolle Stars. Und ich rede jetzt nicht davon, dass die irgendeinen Set-Promi hier von RTL 2 oder sowas da tätowieren, sondern wirklich Leute, die jeder Mensch auf der Welt, also nicht jeder, aber die meisten Leute auf der Welt halt kennen. Und das ist dann halt in dem Sinne auch ein Flex. Da gehst du dann einfach hin, weil du weißt, da lassen sich Justin Bieber und was weiß ich, für Schauspieler alle tätowieren so. Und das kostet halt dann entsprechend, muss man sich leisten können. Da gibt's dann Preise, was ich gehört habe, Stunde zwischen 500 und 1500 Dollar. Ne? Das sind halt natürlich alles Sachen, wo man sich denkt so, pff. Aber wenn man sich halt eben erstmal diese Bubble und diesen Kundenkreis aufgebaut hat, denen ist das doch scheißegal. Und ganz ehrlich, wenn ich, das ist ja auch mal so eine Sache, ne? Am Ende stört's mich, dass, wie gesagt, auch bei diesen, weil ich finde, dass das so ein bisschen nicht Abzocke ist, aber bei vielen, also die eben dieses Konzept nachgemacht haben, sowas haben wir hier auch in der Umgebung und so, denke ich halt einfach immer so, ja, das funktioniert bei denen, weil die halt irgendwie, da kannst du zumindest sagen, ich war in demselben Studio wie Star XY. Ihr nehmt aber einfach so viel, weil ihr denkt, wir ziehen dünne Linien und dementsprechend so kostet das halt gleich mal das Achtfache so, ne?
Ist halt schwierig für Leute, die im Schweiß ihres Angesichts hunderte Stunden in Zeichnungen investiert haben und also ja, leg eine Mappe von dir daneben und sagst so, okay, was ist jetzt der Wert dessen hier? Ne?
Aber das Ding ist ja einfach so, der Wert ist das, was du sagst, was es wert ist. Wenn mir jemand einen Pollock hinlegt, ja, dann sage ich auch, Junge, da ist irgendeiner ein paar Mal explodiert auf dem Bild so und hat dann gesagt, das kostet jetzt. Das ist auch der Wert, also der Preis und die Leistung, das stimmt auch in keiner Art und Weise. Das ist einfach nur der Name und dass du weißt, was es ist. Und wenn du das schaffst, halt das zu Und das ist, glaube ich, einfach mein Frust, weil ich das nicht kann, weißt du?
Aber
weil ich halt eben, wir nehmen hier relativ moderate Preise so, aber ich würde natürlich auch, wenn mir jetzt hier jemand sagt, ich zahle dir, keine Ahnung, 5.000 Euro für deine Letterings, so, ja, klar würde ich das nehmen. Und jeder, der sagt, ich würde es nicht machen, so, der lügt. Weißt du, wie ich meine?
Total. Also ich glaube, dass eine Freundin von uns ist so bildende Künstlerin und die hat hatte so ein Atelier hier in Hamburg-Altona und ist mittlerweile auch relativ gefragt als Künstlerin und ist auch tatsächlich in den richtigen Kunstsammlungen. Also wir reden von richtiger Kunst, ne? Und die macht Sachen, wo du natürlich sagst, okay, also rein zeichnerisch ist das jetzt nicht, die sitzt da keine 25 Stunden an dem Bild.
Ja.
So, aber wenn man das auf Tattoo-Preise oder auf überhaupt andere Preise runterrechnet, dann ist das natürlich kein Vergleich, aber
ja.
Könnte natürlich jemand sagen so, ne, das kriege ich ja auch hin. Ja, ja, aber dann mach's halt. Also dann mach's und stell dich hin und sag, das ist das Wert und hab das Netzwerk, wo Leute das erstmal kaufen. Du musst also das ist ja die eigentliche Arbeit. Richtig. Auch. Du musst dich hinstellen und die Eier haben und sagen so, that's what I'm doing und hier take it or leave it. So und das auch gegen alles verteidigen, ne?
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch der große Knackpunkt, warum Tattoo Flash in, sei denn, es ist jetzt Ed Hardy oder es gibt auch ein paar andere Vertreter natürlich noch, warum das in den Kunstgalerien dieser Welt keinen realen Wert hat. Weil wenn du jetzt ein Bild malst, irgendwie ein riesen Lettering auf eine Leinwand so und schreibst da dann rein, 1.500 Euro. Dann gucken die Leute sich da an und sagen so, 1.500 Euro? Lass ich mir doch tätowieren dafür. Für das Geld. Ja. Also der Gegenwert zu einem Tattoo ist da zu identisch. Genau, Das ist nicht, kannst du jetzt nicht sagen, kostet 25.000 Euro. Weil du hast ja gar nicht den Kundenkreis, der 25.000 Euro für eine Leinwand ausgibt.
Ja,
und
genau.
Wenn die Leute 25.000 Euro haben, dann sagen sie, mach mal bitte als Backpiece und dann kriege ich das ja diverse Male. So.
Ja, und das ist ja eben die Essenz, ne, dass man eben sagt, okay, was unterscheidet jemanden, der für die gleiche Leistung, aber das Achtfache an Geld halt nehmen kann, ne? Und das ist ja auch so eine Geschichte, wie gesagt, Geld alleine, das wäre mir auch scheißegal. Ich bin nicht so der Typ, der jetzt irgendwie auf ich brauche keine fetten Uhren und keine Karren oder so Möglichkeiten, weißt du? Das ist halt so eine Geschichte, einfach zu sagen, wenn man halt die Möglichkeit hat, eine gewisse Bekanntheit zu haben, öffnen sich halt Türen und das gibt dir halt wieder Möglichkeiten zum Beispiel. Geld in dem Sinne, wenn ich jetzt sagen würde, jemand zahlt mir, wie gesagt, keine Ahnung, oder auch für den Videokram. Ich kriege unsere Social Media Videos, die wir machen, halt an Mann. So, und davon will ich nicht Porsche fahren, sondern davon will ich dann zum Beispiel die Möglichkeit haben, dass ich heute Abend beschließe, weißt du was, wir drehen jetzt eine Staffel Downtown for Real auf Mallorca und da fliegen wir jetzt das ganze Team ein, weil wir haben genügend Kohle in der Firma, um das halt zu machen. Um einfach zu sagen, so diese Florida Entertainment, Joko und Klaas Geschichte, das fände ich geil. Da hätte ich richtig Bock.
Voll,
einfach
voll
zu
geil.
Sagen, Ideen habe ich genug, daran scheitert's nicht, ne? Bei mir ist halt immer nur so, ich muss mir dann halt immer überlegen, okay, wie kriege ich die Scheiße halt finanziert, ne? Und das ist aber so eine Geschichte, die finde ich halt richtig cool. Mich interessiert das halt immer wahnsinnig, auch deswegen spreche ich ja auch immer mit so vielen Leuten, weil mich dann halt interessiert, ich will die Essenz davon rauskriegen. So mein Weg auch mit diesem Podcast ist, rauszukriegen für mich, was unterscheidet die Guten von den Schlechten und wie erreicht man halt auch dieses Ziel, halt dahin zu kommen, dass man halt nur noch das machen kann, worauf man Bock hat.
Fühle ich total. Und ich glaube, wo die Grenze, die du seit längerem da schon merkst, ist auch die ich auch bei solchen Sachen merke dann, das Tätowieren ist nicht skalierbar.
Jo,
du kannst 25 Arbeitsplätze haben und kannst auch irgendwie eine okay Miete von den Leuten haben und die Miete wiegt natürlich irgendwie das auf, was die Artists bei dir verbrauchen anteilig der Miete und Arbeitsmaterial und so. Und klar, umso mehr es sind, umso mehr bleibt auch nochmal vielleicht irgendwie in der Firma selber hängen oder
klar,
so.
Aber du trägst ja auch das Risiko.
Genau.
Ne? Das heißt,
und
das
du hast auch
bezahlt werden.
Brauchst einen größeren Laden. Ne? Also das heißt, wenn du sagst, ich habe einen Laden mit 4 Arbeitsplätzen und will jetzt einen 9 haben mit 8, ja, der kostet ja aber auch dann doppelt so viel Miete, weil er doppelt so groß ist. Und das musst du ja erstmal, also bis da wirklich noch was hängen bleibt. Ich glaube, die erstens Zeiten sind vorbei und zweitens das Risiko, von dem du gesprochen hast, es ist halt nicht, wenn du jetzt als Beispiel, du produzierst eine Spiritose, die wird produziert und dann steht die da auf 5 Euro Paletten und dann besteht dein selbstständigen Job da drin, das zu vertreiben und an den Mann zu bringen. Das heißt, Du kannst dieses geile Selbstständigenleben, von dem wir mal alle sprechen, führen. Du gehst irgendwie mit dem mal Mittagessen und dann fährst du mal da auf einen Kaffee vorbei und da bringst du noch mal in die Bar eine Flasche und probier doch mal und hier, da und da habe ich, also du hast dieses eine Produkt, was du dein Leben lang vertreiben musst. Meine Frau hat früher für Red Bull und Jack Daniels gearbeitet im Vertrieb. Das ist mega geil. Du hast ein Produkt und da musst du hinterstehen, die Philosophie musst du, diese DNA musst du verinnerlichen und dann musst du das, aber wir müssen halt jeden Tag das Ding da aufs Papier oder aufs Tablet bringen und dann auf die Haut kratzen, Alter. Das ist halt das, was wir lieben, aber das ist auch das, was es halt schwierig macht. Es geht nicht skalierbar, es sei denn, du wirst so teuer und exquisit, dass nur noch ein sehr kleiner Kundenkreis sich das leisten kann.
Ja.
Und dann wird's halt irgendwie, das ist auch nicht der Sinn der Sache. Also das, weil am Ende genau du genauso wie ich, es gibt nichts Geileres, als da 4 Stunden mit jemandem zu hocken und irgendwie Scheiße zu labern und geile Zeit zu haben.
Es ist ja auch so, ne, das habe ich heute auch wieder festgestellt, deswegen wir mussten den Podcast, es ist jetzt Freitagabend, ne, wir treffen uns jetzt hier zum Afterwork sozusagen so und ich habe eigentlich 19 Uhr sehe ich immer zu, dass ich ungefähr dann fertig bin. Jetzt ist es 20 Uhr geworden, ne, ich musste dich leider ein bisschen vertrösten und aber man verliert sich auch da drin und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ne, dieser Beruf, das ist einfach bei allen Tätigkeiten, die ich mache, ist das immer noch das macht mir wirklich am meisten Bock. Auch selbst Video, ich finde auch so Videoproduktion und Werbung machen und so, das finde ich auch alles mega geil, das macht mir auch super viel Spaß, das ist aber auch krass anstrengend, so, aber ich beim Tätowieren verliere ich mich so richtig. Ne? Dann hier noch ein bisschen was und da noch ein bisschen was.
Ich mache das alles, auch diese Zusatzprojekte, es gibt mir so einen kreativen Horizont, das ist natürlich auch mittlerweile eine reale Einnahmequelle, aber ich mache das alles, damit ich so lange wie möglich so ausgelastet tätowieren kann. Das steht über allem für mich immer.
Amen. Genau, das ist es.
Ja. Und ich finde, ich habe mal, ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe. Es gibt so einen Begriff, wenn den irgendjemand weiß, soll er ihn mir bitte schreiben. Und zwar, du kennst doch noch aus der Schule so ein Diagramm, ne?
Ja.
So mit so Achsen. Und die eine Achse ist das handwerkliche Können, was du hast.
Ja.
Und die andere Achse ist die Anforderung, also die Herausforderung. Und wenn diese beiden Sachen, also ein Tattoo, was eine gewisse Herausforderung hat an Detailgrad oder Schwung oder Körperstelle und das, was du kannst. Und wenn diese beiden Achsen sich perfekt treffen, dann ist man, kennst du diesen Punkt? Dann ist man in so einer Zone und dann könnte man Stunden, wenn der Kunde durchhält, könnte ich 8 Stunden durchtätowieren, das wäre mir scheißegal. Ja. Wenn man dann so im Tunnel ist und wenn dann noch geile Musik läuft, ey, dann gehört der Tag dir.
Ja, eben. Und das ist ja eben auch die Geschichte, ne? So, du verlierst dich halt in den Sachen, du liebst halt das, was du tust und du, am Ende wäre es sogar so, ich glaube, wenn ich jetzt sagen wir mal, ich würde jetzt heute zum Beispiel Eurojackpot spielen und würde Millionär werden, ich würde tätowieren.
Erstmal alle nach Mallorca fliegen dann.
Alle nach Mallorca fliegen, du, ne? Wenn da, also das wäre so richtig so eine Chico-Mentalität, so das Einzige, das Erste, was dir einfällt, erstmal nach Mallorca.
Nein, zum Videodreh, meintest du doch vorhin.
Ja, das sowieso, das würde dann halt auch gemacht. Aber ich denke mir halt so, ich würde trotzdem weiter tätowieren und für mich zum Beispiel, wir haben jetzt hier auch viel über Kohle geredet und so, ne, und wie gesagt, also es geht nicht darum, dass man irgendwie sagt, ich möchte ganz viel Geld haben, sondern ich find's halt geil, wenn diese Kunst, die man macht, auch losgelöst von dem finanziellen Zwang dazu ist, wir verdienen unser Geld damit, das heißt, wir haben Fixkosten so und die Leute können uns auch nicht, also zum Beispiel ein perfektes Tattoo, ja, so was ich habe heute einen Unterarm tätowiert mit einer geilen Schrift. In einer perfekten Welt würde ich einen Tag nur draufmalen. Ja, das heißt, ich würde wirklich 8 Stunden darauf verwenden, das perfekte Design dafür zu machen. Nicht, dass ich jetzt unzufrieden bin damit, ganz im Gegenteil. So, aber es geht ja immer geiler. So, ne? Das heißt, 8 Stunden würde ich das machen, dann würde ich am nächsten Tag das Tattoo soweit es geht fertig machen, so wie wir halt Bock haben, und dann vielleicht noch einen Tag dranhängen, um so die Feinheiten zu machen, ne? Dann kannst du aber nicht sagen, keine Ahnung, bei uns nehmen 800 Euro am Tag, dann sagst du, gut, dein Unterarm-Tattoo kostet dich 2.400 Euro. Dann sagt er, dankeschön, hau rein, ne? Nummer direkt blockiert und dann war's das.
Mach's gut.
So, und Genau, und das ist zum Beispiel eine Geschichte, weswegen ich meine ganzen Side-Hustles noch mitmache, weil ich mir halt einfach denke, so, es ist wichtig, dass man sich auch ein bisschen breit aufstellt, weil es kann ja immer was passieren. Corona hat uns gezeigt, so als Tätowierer sind wir sofort gefickt. Wir machen unnötigen Luxusscheiß, der ist als allererstes dran, wenn die Welt mal wieder sideways läuft und die Leute nicht genug Kohle in der Tasche haben. So, und ich würde gerne, das ist das, was mich an Tätowieren manchmal so ein bisschen stört, ist dieser finanzielle Zwang einfach dabei, weißt du? Einfach zu sagen, ich muss halt, weil davon lebe ich.
Also was Corona einem gezeigt hat, ist natürlich, dass das alles schnell auf links gedreht werden kann. Was ich da in der Zeit gemerkt habe, dass obwohl ich Design irgendwie studiert habe, ich habe ja nie in einer Agentur gearbeitet. Das heißt, also wenn ich jetzt morgen nicht mehr tätowieren kann, dann, ja, also ich kann ja nicht in eine Agentur gehen und sagen so, ja, ey, ich habe das mal vor 12 Jahren studiert. Hier ist nochmal alles. Also ich kann das, was ich jetzt hier so mache bei in den gängigen Grafikprogrammen, aber ich kann ja nicht auf einen fremden Kunden arbeiten. Ich kann ja nicht irgendwie hunderte Seiten Broschüren zusammenhauen. Das kriege ich gar nicht mehr hin. Das heißt, ich würde ja in der Hierarchie wieder beim Praktikum anfangen.
Ja.
Mit Mitte 30. Und dann könnte ich, dann ruft irgendwann VW an und sagt, hallo, Leasingrate ist nicht bezahlt. Ja, ja, sorry, die Leasingrate ist so hoch wie das Praktikumgehalt, kann ich gar nicht machen. Ja. So. Das heißt, ab morgen könnte ich ja, also, ja, was soll ich machen? Klar haben wir noch diesen Laden oben, irgendwie, diese Konzepterweiterung. Und da ist es auch so, wir haben uns das am Anfang, als wir vor der Eröffnung, also bei der du da warst, haben wir uns das natürlich gedacht, ja geil, so 3 Konzepte in einem und so. Ich mache das, muss ich nochmal ganz kurz erklären, ich mache das mit meiner Frau alleine zusammen. Ne? Es ist gar nicht darstellbar, dass man 3 Firmen unter einem Dach hat. So, nee. Wir sind halt am Ende, sind wir immer noch Atelier in das Tattoo-Studio und das sind wir zu 80 oder 85%, und wir haben hier für die Nachbarschaft und für unsere Freunde des Hauses und erweiterten Kundenkreis haben wir irgendwie eine Anlaufstelle, wo man sich mal Freitagnachmittag auf ein Feierabendbierchen oder auf ein Homeoffice-Kaffee treffen kann, und da kommt sicherlich auch die eine oder andere Marke irgendwie rein, aber das bleibt alles in der Firma. Da ist, wenn da einmal im Jahr irgendwie ein verlängertes Wochenende an der Ostsee rumkommt, dann bin ich froh, und der Rest bleibt in der Firma. Da hat man natürlich Möglichkeiten auch zu sagen, ja, wir machen jetzt das, wir machen jetzt das. Das muss man nicht immer von seinem eigenen Tattoo-Geld nehmen. Aber wenn da mal viel Waren eingekauft werden müssen, dann muss auch mal rübergeschoben werden. Das ist dann halt so, ne? Also das ist nicht, dass man jetzt sagt, ja geil, ich könnte nie wieder tätowieren und das wird hier laufen. Sicherlich hätte man die Möglichkeit, das vielleicht irgendwie auszubauen oder aufzustocken. Aber wenn ich morgen nicht mehr tätowieren kann, dann guck ich auch blöd aus der Wäsche. Dann muss ich halt irgendwie meine Buddies von Fisherman's Friend anrufen und sagen so, hey, braucht ihr noch jemanden, der irgendwie ein paar gute Ratschläge gibt? Ich könnte morgen...
Ja, aber glaubst du nicht, jetzt mal im Ernst, so, guck mal, bei den Referenzen, die du schon hast, glaubst du nicht, dass du da easy einen Job kriegen würdest? Selbst ich habe hier bei mir krieg Angebote und wüsste sofort, mich haben Leute schon angeschrieben, oder wir haben ja auch Kundschaft da, die hier bei großen Firmen und so arbeiten, so, und mir wurde mehr als einmal auf jeden Fall gesagt aus Marketingabteilungen, Digga, wenn du keinen Bock mehr auf Tätowieren hast, was niemals vorkommen wird, dann sag Bescheid, ruf an, kannst morgen bei uns sofort anfangen.
So, aber Sepp, möchtest du für jemand anderen arbeiten?
Auf gar keinen Fall.
Also.
Das fällt aus. Das ist, ich kann das nicht. Ich war mein Leben lang, ich habe ja auch nichts gelernt. Ne? Ich habe ja, das ist ja alles Learning by Doing. So, ich habe mein Abi gemacht, dann habe ich Zivi gemacht, ich habe während der Abi-Zeit schon tätowiert. So, das kann ich. Und bei allem anderen, ich bin da auch inkompatibel mit. Was ich gut kann, ist, und das hat mir die Arbeit mit dem Label gezeigt zum Beispiel, ne? Die beiden Jungs, mit denen ich das mache, die haben beide, der eine ist Geschäftsführer in einem größeren Unternehmen jetzt mittlerweile, der andere macht ist im mittleren Management von einem großen Unternehmen. Das heißt, da habe ich auch erstmal mit denen zusammen gelernt, wie das denn in Firmen normalerweise abgeht. Und das finde ich auch cool, weil die bringen dann gewisse Kultursachen. Firmen, wie entwickelt man sich weiter, wie löst man Probleme, wenn man sich mal streitet, wie geht man danach damit um in solchen Sachen. Diese ganzen Sachen habe ich nur durch die gelernt, wie man in einem Angestelltenverhältnis arbeitet. Ich habe ganz kurz vorher, dann höre ich meinen Monolog auf, ich habe vorher neben der Schule, ich habe seitdem ich 14 bin, ich habe alle mögliche Scheiße gemacht. Ich habe im Sägewerk gearbeitet, ich habe als Hausmeisterassistent gearbeitet, ich habe im Supermarkt gearbeitet, ich habe diese ganze Scheiße gemacht und ich war überall richtig, richtig kacke drin und zwar deswegen, weil es mir keinen Bock gemacht hat. Ich war auch klein und blöd, ich wusste es nicht besser, ne? Das sage ich immer unserem, aber das sage ich, habe ich Kilian früher immer gesagt, so, ne? Ich kenne das, wenn man den Weitblick noch nicht hat, aber das wirst du auch noch mitkriegen. Heutzutage wäre das aber auf jeden Fall anders. Aber wie du schon sagst, auch eine Agentur, wenn du jetzt sagst, du willst jetzt Grafiker werden, so, ne? Da ist nichts mehr mit, ich mache jetzt hier Freestyle und hau jetzt hier mal ein geiles Schriftzug raus oder so. Da diskutierst du dann 3 Wochen über eine Farbe. So, ne? Und dann machst du auch nur Sachen, auf die du vielleicht überhaupt keinen Bock hast.
Total.
Haben wir schon ein krasses Privileg. So.
Total. Also das war ganz kurz, als ich Grafikdesign damals studiert habe oder Kommunikationsdesign, da dämmerte es mir auch irgendwann so. Also jeder, der anfängt, Grafikdesign zu studieren, studiert das ja, weil er denkt, ey, ich will ja irgendwann mal ein Plattencover machen für meine Lieblingsband und für Vans will ich mal ein Poster machen und
genau.
Not gonna happen. Das sind die oberen 2%, noch nicht mal. Die Realität ist, du hängst zwar in der coolen Agentur ab, aber Layout ist halt irgendwie den Aldi-Katalog oder so, ne? Also das ist, oder irgendwelche Bedienungsanleitungen und irgendwie Geschäftsberichte. Das ist die Realität. Und dann hast du 10 Ideen, davon werden 2 in die Auswahl genommen und die eine, die genommen wird, musst du auch nochmal 3-mal verändern. Und dann dachte ich so beim Tätowieren damals, so als ich mich tätowieren lassen habe, krass, der zeichnet ein Schiff, so wie er das macht. Und dann nehmen das Leute. Und wenn das der Kunde nimmt, dann nimmt das halt der Nächste. Also das ist ja so, krass, du arbeitest für den Endkunden und mit dem zusammen und das ist irgendwie, du hast mit Menschen zu tun. Das hat mich so gecatcht damals an der Sache. Und bei meine Frau sagt zum Beispiel immer, dadurch, dass sie an großen Firmen gearbeitet hat, sagt immer so, dass bei unserer Branche ihr das immer so unbegreiflich ist, dass so viele Leute immer so, oh, das ist anstrengend und das, wir machen das, als würden sich Leute ein Bein abschneiden, um unseren Job zu haben. Egal wie anstrengend er ist und egal wie nervenaufreibend und belastend das alles immer ist, aber we are living other people's dreams. 90% aller Tätowierer und Tätowiererinnen würden in einer normalen Firma keine einzige Woche überleben, inklusive uns beiden.
Ja,
so. Safe. Ist so. Und bei dir, finde ich, merkt man das halt überhaupt nicht, dass du auch wie ich nie in der normalen freien Wirtschaft gearbeitet hast. Weil man halt, würde man ja eigentlich bei dir auch denken, weil du weißt, du kennst dich irgendwie nicht, jetzt nicht nur mit Marketing, aber so die gängigen Dinge, die man normalerweise in einem Firmenkonstrukt irgendwie lernt, die jetzt auf Tattoo-Studios in der Regel nicht anwendbar sind. So, das finde ich jetzt schon ein großes Ding, das so auf die eigene Branche runterzubrechen und zu gucken, wo kann ich irgendwie Strukturen aus anderen Firmen für mich nutzen und die mit meiner kreativen Welt irgendwie vereinbaren, um das Kreative zu erhalten. Darum geht's uns ja.
Ne? Ja, genau.
Ja.
Ja, das ist einfach, wie gesagt, das ist einfach geil. Und wenn du, das denke ich mir jedes Mal, wenn ich Leute dann lese, die sagen, oh, ist es schon wieder Montag, so eine Scheiße, ne? Oder diese ganzen Memes darüber, klar, haben wir auch mal einen Kacktag oder mal keinen Bock oder so. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, diese Liebe ist auch nach, wie lange mache ich das jetzt? 2010 habe ich angefangen, 14,5 Jahre. So, seit 14,5 Jahren ist das einfach da und die Zeit, wie gesagt, ne, ich habe ganz viele Referenzen von Jobs, die ich richtig kacke gefunden habe, aber da gucke ich halt drauf und denke mir so, fett. Der ganze Tag ist rum. Du hast irgendwie gefühlt, du hast was gemacht, was dich erfüllt hat. Zumindest bis du halt einmal kurz abgewischt hast, dann schiffen gegangen bist, dann guckst du dir später die Fotos an und denkst dir, ja, ist alles scheiße, was ich gemacht habe. Kennst du wahrscheinlich, ne?
Klar.
So. Und aber am Ende geht's am nächsten Tag halt weiter. Und diese Freiheit, die man halt auch hat dabei, das liebe ich halt so da dran. Das, dieser Austausch mit Leuten, ich laber die Leute ja dann auch voll, ne? Wenn du da halt sitzt, kannst du dann auch 8 Stunden nicht weg. So, das heißt, wenn ich Bock hab, so, dann quatsche ich auch mit dir.
Aber das ist ja auch, finde ich, eine große Qualität von dir wahrscheinlich und auch von vielen anderen Kollegen und Kolleginnen, die ich kenne, dieses, dass jeder nicht nur seinen eigenen Style hat, sondern das ist auch so eine so eine kleine Show, die man ja immer bucht, ne? Ja, also ich habe meine 25 geilen Anekdoten, die ich erzähle. Meine Frau verdreht schon immer die Augen, weil die
ist doch schon. Das ist immer peinlich, ne? Oder du machst so die Standard-Gags so und die Leute leiern schon mit den Augen, die hören das die Woche schon zum sechsten Mal so.
Oder der Kunde so, hast du letztes Mal schon erzählt? Ach so, echt? Aber ich finde, dass dieses montags aufstehen und sagen, da muss ich jetzt wieder hin, das habe ich auch nie. Und ich habe das tatsächlich auch nicht so oft wie die meisten Leute, dass man denkt so, Foto muss ich gleich wieder löschen, weil ich habe immer relativ früh schon gedacht, so, trust the process, das Ding ist hier ein Lebenswerk. Ne? Das ist hier ein Marathon und kein Sprint. Ich will das auch in 10 oder 15...
Abgerechnet wird am Schluss.
Genau, ich will am Ende zurückgucken und sagen so, was für ein geiles, also geil im Sinne für mich selber, was für ein Lebenswerk so, also was man so geschaffen hat, und jede Tätowierung ist wichtig und jeder Kunde und jede Kundin ist wichtig, aber das Ding ist abgerechnet bis zum Schluss, ne? Und man hat schon, du weißt selber, wie viele Leute wir schon in den letzten 14 Jahren gesehen hast, die wie Wunderkerzen hochgegangen sind und da oben auch schnell verbrannt sind. Und
eine Sache kann ich euch sagen, ne, wenn ihr jetzt irgendwie euch die ganze Zeit, ich meine, das wünschen wir uns alle, den schnellen Fame, aber ich kann euch sagen, was schnell hochgeht, kommt auch schnell wieder runter. Es ist bei Aktien so, das ist aber im Tattoo-Game auch so. Ich habe schon Leute gesehen, die waren 2 Jahre der Shit und dann hast du nie wieder was von denen gehört. Dann waren die weg vom Fenster.
Ich glaube, da habe ich mich heute gerade mit einem Kunden mein Kunde kommt aus Duisburg, den ich heute tätowiert habe, und der hat eine relativ große Firma für Eventverleih, also Geschirr, all sowas. Und der hat immer gesagt, also es ist ein Marathon und kein Sprint. Und dieses, wenn man sehr schnell sehr erfolgreich ist, dann muss man ja auch die Erwartungen, die alle anderen haben, muss man ja auch halten. Man muss ja da bleiben. So, und im besten Fall will man ja noch weiter nach oben. Und umso schneller das ist und umso krasser es ist, umso schneller verbrennst du auch. Und das zu halten ist schwierig. Und ein Bekannter von mir hat mal zu mir gesagt, sei freundlich auf dem Weg nach oben, denn auf dem Weg nach unten begegnest du allen wieder.
Ja, stimmt.
Ja, und das am Ende ist
wird
das
uns
so,
auch passieren. Am Ende so, du guckst dir die Leute an, wie lange so, es gibt also ich kenne keinen Tätowierer, der irgendwann es schaffen, wie du auch schon sagst, keine Ahnung, 0,5% vielleicht aller Tätowierer sind wirklich auch in einem Alter, wo die, sagen wir mal 60, 70, wo die auch scheiße tätowieren oder so, aber wo die trotzdem das noch machen können, einfach weil die halt einen krassen Namen haben, so, ne? Weil die sich den Arsch aufgerissen haben und weil die halt eben dann davon zehren können. So. Das sind halt super wenig Leute. Und genauso werden wir irgendwann, wie wir früher gesagt, oder wie wir jetzt manche Leute sehen, die schon ewig dabei sind, die jetzt so langsam aber sicher sich so aus dem Aktiven oder aus dieser Szene zurückziehen, das wird uns genauso gehen. Machen wir uns nicht vor. So. Aber ich glaube einfach, wenn man da, man hat halt so viel gesehen auch da drauf und so viel Erfahrung auch gesammelt und es baut sich ja auch auf, wenn du jetzt Erfolg hast, du musst damit ja auch erstmal umgehen können, so, ne? Und wenn da jetzt irgendwie bei uns beiden stecken über 10 Jahre Arbeit drin und wenn jetzt der große Befreiungsschlag irgendwie kommt und du bist halt wirklich auf einmal crazy bekannt, haben wir dann wahrscheinlich bessere Karten dafür, das halten zu können, weil du es ja einfach schon weißt. Wenn ich jetzt zum Beispiel...
Du wartest ja nur drauf. Also nicht du, aber du, wenn man so arbeitet, man ist ja darauf vorbereitet, dass es theoretisch jetzt losgehen kann. Also wenn morgen... Ja. Das ist jetzt ganz weit gesponnen. Morgen kommt Netflix an und sagt, Downtown vor Jena, machen wir eine Staffel, Vertrag, hier bitte mit dem eigenen Blut unterschreiben. Dann sagst du so, alles klar, ich muss mir das Ding einmal durchlesen, weil ich weiß genau, was kommt. So.
Ich habe das Konzept schon im Kopf.
Ja. So, ne? Hier, bitte.
Ja. Das denke ich mir zum Beispiel auch, da habe ich letztens noch, wir hatten ja vorhin auch nochmal das Thema Lotto, so, da habe ich gedacht, so, Leute, die jetzt irgendwie komplett, keine Ahnung, du hast irgendwelche Leute, die sonst Hartz IV beziehen oder so, ne? Und die kriegen Lottogewinn.
Chico.
So auf einmal. Ja, Chico. Das ist voll die Strafe eigentlich. Nicht für jeden natürlich, ne? Aber es ist einfach so, wenn du vorher schon irgendwie so den Umgang mit Kohle und mit dem ganzen Kram halt irgendwie gelernt hast, so, dann ist es, keine Ahnung, jetzt wie bei uns, wir gewinnen jetzt im Lotto, wir würden wahrscheinlich genau wissen, was wir damit tun, wie wir das anlegen, um da möglichst lange zehren zu können, so, ne? Wenn du nichts hast, und dann kriegst du auf einmal alles und das spielt keine Rolle mehr, hält das wahrscheinlich, wenn du Glück hast, ein halbes Jahr und danach bist du noch ärmer dran als vorher.
Ja, voll Harakiri, ey. Du gehst ja voll rein.
Kennst du von früher Domian noch?
Ja.
So, Domian hatte mal einen drin, da kann ich mich bis heute dran erinnern. Und der hatte irgendwie, ich weiß nicht, der war, glaube ich, Fliesenleger oder so und hat dann da angerufen und meinte, ja, und hat dann seine Story erzählt. Der ist Fliesenleger gewesen, hat dann sich mit dem Thema Aktien auseinandergesetzt, ist dann relativ schnell erfolgreich geworden, hat dann irgendwie einen Fonds gemanagt und hast du nicht gesehen. Und der Knick bei ihm war halt eben so, er haftet mit seinem Privatvermögen, wenn irgendeine Scheiße passiert. Und er sagte, ich hatte immer so 5-6 Millionen auf dem Konto, so, ich bin mit der Familie mit dem Privatjet morgens sonntags nach Paris zum Frühstücken gejettet, alles kein Step. So, ne? Bis dann Tag X kam und die Scheiße wirklich in den Ventilator reingeflogen ist, so, weil dann war nämlich Feierabend und dann hat er gefragt, so, und jetzt? Ja, jetzt gehe ich wieder normal arbeiten und lebe von 2000 Euro. Was früher ganz normal gewesen ist, fühlt sich jetzt aber total beschissen an. Weißt du, wie ich meine? Weil du halt eben, du hast einmal so dieses...
Die Büchse war einmal offen.
Die Büchse war offen und du wurdest dann wieder ausgeschissen. So, ich weiß nicht. Ich denke, manchmal denke ich mir halt auch so, ich bin eigentlich froh darum, dass es halt alles so ist, wie es ist, dass man keinen Hype hat, sondern dass man sich das langsam so aufbaut, weil ich glaube, dass das am Ende eine größere Substanz hat.
Ich glaube... Was bei uns halt krass ist, dass wir sehen das an der Tattoo, also wenn man jetzt Tattoo-Generationen nimmt, ja, dann ja. Gibt's so diese das sind so die Heroes, gerade in dieser Traditional-Welt in Deutschland, mhm. Das sind so die Leute, die so um die 95 angefangen haben mit Tätowieren.
Ja.
Ja, das sind jetzt so die jetzt quasi so in das letzte Drittel ihrer Berufskarriere gerade übergehen, dann gibt's eine relativ große Masse an Leuten, die so wie wir zwischen 20 und 10 Jahren tätowieren.
Ja.
Dann gibt's nicht so viel und dann gibt's wieder diese große Masse, die unter 5 Jahren gerade tätowieren, diese ja. Corona-Generation. Und diese Branche entwickelt sich so schnell weiter gerade, dass wir gar nicht sagen können, was in 10 Jahren ist. Also klar wird unsere Kundschaft mit uns älter, das merkst du sicherlich auch. Ja, also ich tätowiere kaum noch Leute Anfang 20. Es ist eher so, ich würde sagen so 27 bis Mitte 50. Also ich habe auch tatsächlich relativ viele Leute, die so 45 bis 52, 53 sind. Das sind eigentlich die coolsten, weil die sind halt natürlich schon aus dem Gröbsten raus. Das ist alles ganz abgesichert. Die haben Bock auf, also sich darauf einzulassen. Das ist eine super dankbare Kundschaft. Und die brechen ja aber auch in 10 Jahren weg, weil dann lässt du dich nicht mehr tätowieren. Dieser Timeslot, wo du dich tätowieren lässt, der bricht ja auch irgendwann ab. Ganz natürlich gesehen. So, irgendwann hast du keinen Bock mehr, bist schmerzempfindlich, die Haut macht das nicht mehr mit. Oder bist voll im besten Fall natürlich. Aber dieses Fenster ist irgendwann zu Ende. Und ich glaube einfach, dass egal wie jung geblieben du bist und egal wie du versuchst, zu der jüngeren Generation noch aufzuschließen, wenn du bist, glaube ich, wir sind ungefähr gleich alt, oder?
89er Baujahr.
Ja, guck, 88er. Und ich glaube, dass wenn wir Mitte 40 sind, dann hat er kein 25-Jähriger mehr Bock, sich von uns tätowieren. Wir sind ja die Tattoo-Opas, Alter.
Also hast du ein Problem damit, das zu wissen, dass wir nicht mehr die jungen Wilden sind, sondern dass wir jetzt halt nicht nur alt und im Weg sind, sondern dass wir halt auch, weißt du, ja.
Wir hängen so ein bisschen dazwischen, ne?
Also, wir sind keine Young Guns mehr.
Aber ich war ja lange genug wild, also ich habe das alles so mitgemacht, dass ich da nichts verpasst habe. Ich genieße, wenn du so willst, das Alter. Oh, das klingt jetzt so, ne? Also ich genieße das schon irgendwie, dass die Kundschaft mit einem Alter, dass man gesettelt ist. Ich finde das geil, dass wir diesen geilen Laden hier haben, dass ich mich um Dinge kümmern kann, um die ich mich vor 10 Jahren gar nicht hätte kümmern können, weil es gar nicht machbar war. So, das genieße ich total, diese Zeit. Frag mich aber natürlich schon, was in 10 Jahren ist. Und ich glaube, dass... ich mache mich jetzt wahrscheinlich unbeliebt, das zu sagen, aber ich glaube, in unserer Branche wird es eine sehr hohe Altersarmut geben. Also es wird viele Leute geben, die nicht irgendwann sagen, also man sieht es ja auch aus unserer Tattoo-Generation, das finde ich total gut, dass relativ viele auch mittlerweile sagen, ey, ich fange wieder an zu studieren nochmal, ich gucke nochmal hier so Kunstlehramt, Kunstpädagogik, irgendwas so. Ich glaube, da wird es ganz viele Möglichkeiten in den nächsten Jahren noch geben, wo Leute auch irgendwie reingehen können, außer zu sagen, ja, ich muss jetzt halt einen Laden mit 8 Plätzen machen und das muss mich irgendwie versorgen. Weil das ich wünsche das jedem und ich würde es geil finden, wenn wir in 25 Jahren nochmal eine Podcast-Folge machen und wir immer noch beide im Saft stehen.
Das wäre geil, ja.
Das wäre richtig geil.
Wenn es dann noch Podcasts gibt, so, ne, dann soll, ja, die, so die Opas, ne, so die alten Leute, ja, die machen noch Podcasts.
Ja, das ist wie der WhatsApp-Status.
Ja, genau, richtig. Oder Facebook. Auch nee, gestern habe ich einen, ja, ich verfolge euch immer bei Facebook. Da ist mir erst wieder eingefallen, ach ja, wir haben ja auch noch ein Facebook.
Und, also, Passwort vergessen.
Ja, genau, komm schon wieder rein. Ja, keine Ahnung, bin ich nicht mehr. Ist aber auch, Facebook ist auch so eine Geschichte, ne? Die Leute, wie du jetzt sagst, oder die so in unserer Generation sind und etwas drüber so, die finden, das ist durchaus noch die Waffe Facebook.
Ja, wir haben es gelöscht. Halt wir haben es nicht mehr.
Ja?
Ja. Aber ich sehe das genauso wie du. Ich kenne auch noch so aus meiner Studienzeit oder so Leute, die bei Facebook richtig Fame waren, was man heute irgendwie dann Influencer nennen würde oder irgendwie It-Girl, It-Boy, keine Ahnung, die richtig Reichweite und die bei Instagram nie zu dieser alten Reichweite aufschließen konnten. Die, also das hat dann nicht geklappt und ich glaube genauso, hast du TikTok?
Ja.
Machst du da was?
Klar.
Siehst du? Ich hab's nicht. Ich habe es jetzt aber schon von mehreren Leuten gehört, dass sie es dann doch irgendwo, auch Leute, von denen ich es nicht gedacht hätte, die es jetzt doch machen irgendwie.
Ja, ist halt die Lotterie, ne? Jeder denkt halt irgendwie so, okay, wenn ich da jetzt meine Angel reinhalte, vielleicht hängt ja was dran. Und bei TikTok ist halt der große Vorteil gegenüber Instagram. Also ich muss sagen, ich bin da sehr unregelmäßig unterwegs. Ich mache da ein paar Sachen. TikTok ist für mich aber das RTL2 unter den sozialen Netzwerken so, weil da merke ich, dass ich dumm werde, wenn ich da reingucke, so, ne? Das ist wirklich heftig. Auf der anderen Seite gibt's natürlich auch super viele Möglichkeiten. Wir haben letztens auch welche gesagt, ey, wenn du live machst, musst du TikTok live machen, weil da gibt's halt dies und das. Und dann siehst du halt diese ganzen Leute und denkst dir so, nee, Alter, lass mich mal in Ruhe. So, ich bespiele das mit. Deswegen machen wir auch Facebook, weil ich bin halt eher Team. Ich diversifiziere auch meine Kanäle. Der Hauptkanal, der aber bespielt wird, ist nach wie vor halt Instagram.
Welche Rolle spielt denn bei dir in einer, ich hätte jetzt fast Kleinstadt gesagt, in einer mittelgroßen...
Ist eine Kleinstadt.
Ist nicht mittelgroß?
Ja, ja, wir haben 110.000 Einwohner. Ja. Es ist eigentlich ein Dorf mit Straßen.
Ihr habt eine Berufsfeuerwehr, über 100.000, oder? Also.
Ja, wir haben eine Berufsfeuerwehr, das ist richtig.
So, aber
und einen Oberbürgermeister.
Ja, aber in so einer Stadt ist doch... wahrscheinlich auch die lokale Präsenz super wichtig. Also, klar, wenn du abends in die 5 einschlägigen Restaurants gehst oder irgendwie zu dem und dem Kaffeeladen am Sonntag mit deiner Frau spazieren gehst, dann weiß man, kennt sich ja. Das ist ja wichtig.
Also, die Leute, die jetzt schon mal in Jena bei mir waren, die werden jetzt lachen, weil ich habe die Stadt hier einigermaßen freigespielt. So, das heißt, ich kenne hier jeden, muss in einem Restaurant hier nicht reservieren.
Bürgermeister.
Ja, ist halt so. Ne? Ich sag das ja nicht umsonst, dass ich 2030 Oberbürgermeister werde. Ich engagiere mich aber auch, muss man dazu sagen. Ne? Das kommt mir nicht zugeflogen. Die sagen nicht, boah, Mensch, was ein geiler Typ, dem geben wir jetzt Privilegien, sondern ich benehme mich, wenn ich irgendwo bin. Ich gebe vernünftiges Trinkgeld, wenn ich in Restaurants bin. Ich bin nett, ich bin respektvoll und höflich zu den Leuten. So, und wenn man das halt dauerhaft einfach durchzieht, mehr muss man ja gar nicht machen, so, ne? Und irgendwann kennt man sich halt und wie gesagt, wir haben hier unsere Standardlokale. Gestern war ich zum Beispiel auf dem Treffen auf der Mitgliederversammlung von der Innenstadtinitiative bei uns. Das ist halt hier der Verein, der örtliche, wo sämtliche Selbstständigen, die Politik und so weiter und so fort, die Interessenvertretung hier sozusagen ist, ne? Und plane jetzt, mich hier ein bisschen auch einzusetzen, weil ich das tatsächlich dann auch durchziehen will und mich 2030 tatsächlich hier aufstellen lassen werde.
Geil.
So, die Leute denken, dass es ein Gag ist, das ist es aber nicht. Und
hast du das jetzt gerade geleakt?
Nö.
Ach so, schade.
Die Leute wissen ja immer noch nicht so, macht er das wirklich so? Ja, ich habe schon, und das Witzige ist, ich rechne mir tatsächlich gute Chancen aus. Und ich bin nicht der Einzige, der das macht. Und es wäre einfach so, ich fände das so geil, das einfach zu machen. Ich würde das ernst nehmen, ne? Also ich habe schon auch Ideen, was man hier alles besser machen kann und so. Aber das ist halt so, also ich setze mich halt für die Stadt halt auch ein, ne? Das kommt halt alles nicht von ungefähr und genauso wie man halt auch beim Business oder um halt irgendwie gesehen zu werden, um halt Möglichkeiten zu bekommen. Das Leben kommt nicht von sich aus zu dir und sagt, geiler Typ, das schenken wir dir jetzt alles, sondern nur, mein alter Chef hat immer gesagt, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden, ne?
Du hast total recht und ich glaube auch, dass diese, auch in der zweitgrößten Stadt in Deutschland, hier, dass ich in Hamburg geboren bin, aufgewachsen bin, hier immer am Start war irgendwie, das hilft natürlich
Also das macht auch viel. Es ist nicht nur Instagram oder TikTok oder sonst was. Es ist schon dieses, du musst dann auch bei den richtigen irgendwie, weiß ich, Store-Events, wenn irgendwie Läden, die ich cool finde, irgendwie Tag der offenen Tür machen, dann fahre ich da verdammt nochmal hin, weil ich ja auch es gerne habe, wenn die bei unserer Eröffnung antanzen. Ja, weil das
eine Präsi-Runde macht man dann, heißt das hier.
Und, genau, das ist irgendwie so ein Geben und Nehmen und es ist so ein bisschen den Respekt zollen, aber auch die Verbundenheit zeigen. Ah, guck mal, die hängen mit denen ab. Ah, dann klar, dann kommt da auch Kundschaft durchzustande, dann kommen da sonstige Verbindungen. Und wenn man dieses Netzwerk, ne, das ist ja die Power, die man am Ende auch hat. Genau. Wenn man zum Beispiel relativ bekannte Tätowierer und Tätowiererinnen nimmt, die wir alle kennen, so ohne Namen zu nennen, die irgendwie wirklich literally hunderttausende Follower haben und Followerinnen. Das ist ja im Prinzip mehr als manche A-Promis in Deutschland haben, die Millionen auf dem Konto haben.
Jo.
Und die haben theoretisch eine Reichweite. Ich sage nicht, dass jeder das nutzen muss. Es ist vollkommen fein, wenn man sagt, ich möchte meine Tattoos machen und mit meinen Kunden abhängen und meinen Laden haben und gut, that's it. Aber die Reichweite, die diese Person haben, du könntest einen Businessplan schreiben und sagen, ich möchte jetzt drei Restaurants in den drei deutschen großen Städten aufmachen. Hier ist mein Businessplan. Ich brauche bitte 10 Millionen und gehst zur Bank. Dann gibt es mittlerweile bei den Banken Leute, die sagen so, das ist eine wahrhaftige Reichweite.
Ja, ein Asset, was du hast.
Genau, auf der, also es ist ein Firmenwert, auf den du aufbauen kannst. Ne? So, die folgen dir zwar erstmal alle wegen deinen Tätowierungen oder wegen dem, was du sonst so gemacht hast, aber das ist ja, also das zu verstehen, dafür ist Social Media, glaube ich, gut. Ne? Aber das musst du. Das kannst du nicht nur online aufbauen, das musst du schon auch am Mann oder am Kunden irgendwie machen. Ne? Also
ich kann noch eine kleine lustige Anekdote erzählen dazu, um dir nochmal den Grad des, wie ich Jena freigespielt habe, zu verdeutlichen. Es hat diesen Sommer ein armer Besoffener probiert, bei mir auf die Dachterrasse zu klettern. Und ich habe mein Netzwerk in Bewegung gesetzt und ich wusste binnen 4 Stunden, wer das ist und wo der wohnt. So.
Ich hätte jetzt gedacht, du kanntest seinen Namen, bevor er oben war. Nee, und hast schon runtergerufen.
So ist es. Ich war nicht da zu dem Zeitpunkt, aber so ist es nicht. Aber das ist halt eben Netzwerk in dem Sinne. Ne? Hier schick mir das mal, dann kriegen das ja alle Taxifahrer noch in Jena und so, weißt du, oder hier und das. Dann Leute von den Vereinen hier, Basketballverein, Fußballverein und so, ne? Das ist dann schon krass. Also da habe ich auch dann zum ersten Mal gesehen, so, oh wow, krass. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, so, ne? Ich habe einfach irgendwie...
Aber wie cool ist es, dass du dir keine Sorgen machen musst, wenn, warum auch immer, ihr doch nochmal eine andere Ladenimmobilie braucht. Oder wenn du irgendwie, also es ist ja...
Das meine ich. Das ist auch der Grund, weswegen ich hier bleibe. Weißt du, Hamburg, ich liebe Hamburg zum Beispiel auch. Ich finde, Hamburg ist eine der geilsten Städte, wo man wohnen kann. Ich hätte aber keinen Bock, in Hamburg Kohle zu verdienen. Und ich, also zumindest so wie jetzt, wenn ich jetzt sage, ich ziehe da jetzt hin und mache da jetzt das 480.000ste Studio auf, so auf das keiner gewartet hat. So, sondern das mag ich halt einfach hier, weil das ist ja auch, das ist halt einfach Arbeit, ne? Sich da auch, das, wie gesagt, ich bin jetzt seit 2013 bin ich hier in Jena. Ich bin ja eigentlich Westdeutscher so und das dauert halt alles. Und diese ganze Arbeit dann in den Arsch zu treten, dann dafür hätte ich gar keinen Bock drauf, sag ich dir, wie es ist.
Ja, total. Kann ich total nachvollziehen. Also es ist, das Fazit bleibt, es ist ein Marathon und kein Sprint.
Ja.
Also die Selbstständigkeit und die Karriere oder die Berufslaufbahn als Tätowierer. Ja.
Aber es macht halt Spaß. Der Weg ist das Ziel, ne? Zwischendurch sollte man auch immer mal ein bisschen so zurückgucken auf das, was man schon gemacht hat und das halt auch mal genießen, ne? Es geht mehr und viel und so, das geht halt immer, aber man sollte auch dankbar sein für das, was man hat.
Das finde ich total, du hast total recht, weil du vorhin meintest, ja, man guckt sich abends die Fotos an und löscht dann die Hälfte wieder und denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Klar denkt man das manchmal, aber ich finde, das ist auch in unserer Branche leider weit verbreitet, diese ewige Demut vor sich selbst und vor dem, ich bin eh nie zufrieden und hab auch fucking Respekt vor den Leuten, die an dem Tag da waren. Du kannst auch zufrieden sein und du kannst auch einen Sleeve hochladen, den du vor 2 Jahren gemacht hast, wenn der immer noch, Tattoos sind für immer und die Leute tragen das auch für immer mit Stolz und Freude hoffentlich. Ja. Und ich finde, man kann auch zurückgucken und sagen so, ey, es war schon ganz schön cool bis hierhin und ja, habe auch viele Fehler gemacht, aber ich erfreue mich trotzdem auch an dem. Ne? Man darf auch dankbar sein.
Eben, und man darf Vergangenes sowieso nicht an den aktuellen Maßstäben messen, so, weil da kackst du halt ab. Es wäre ja auch vermessen, wenn du jetzt sagen würdest, so, okay, ich habe jetzt vor 4 Jahren ein Tattoo gemacht und ich würde es heutzutage immer noch genauso machen. So, ne? Genau. Das ist wie selber Tattoos zu haben. Ich sehe das halt auch für mich selber als so eine Art Tagebuch aus verschiedenen Lebensabschnitten. Das, jeder, der doll tätowiert ist, den ich kenne, sagt das. Der sagt, ja, ich würde heute andere, also viele Sachen wahrscheinlich anders machen, so, aber es ist ein Teil von mir und es erzählt irgendwie so meinen Lebensweg so ein bisschen, ne? Und wenn man das so sieht, glaube ich, dann hat man auch überhaupt keine Probleme, weil was willst du machen? Wenn du immer up to date sein willst, dann gehst du alle 5 Jahre komplett deinen ganzen Ranzen lasern so und weißt du, das ist ja auch Quatsch.
Ich gucke auch manchmal auf mein, also du, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber man guckt ja auch manchmal auf sein eigenes Portfolio und denkt so, ey, vielleicht nehme ich mir einfach 6 Wochen frei und mache alles nochmal neu. Ich fange einfach an, also ich mache einfach neues Stil. Ich ändere das einfach. Ich mache jetzt einfach was Neues, ziehe mir das auf die Kette. Ich mache jetzt Blackrock Traditional und ich krieg das schon, technisch kriege ich das hin. Ich muss mich da ein bisschen reinfuchsen und dann geht's los. So, aber dann denke ich mir so, dann kommt irgendjemand und sagt, ey, ich will aber so einen Waschbär mit so einer coolen Pudelmütze haben. So, dann denkst du so, oh, ey, das mache ich schon seit ein paar Jahren. Ich würde den Waschbären eigentlich gern so machen.
Ja.
Muss noch die Mütze sein. So, nee, Alter, wenn Nirvana spielt, dann musst du es fucking Smells Like Teen Spirit spielen. Das ist dein Hit. Deswegen kommen die Leute in scheiß Fußballstadien. Nirvana gibt's jetzt nicht mehr, aber deswegen kommen die Leute, wenn Oasis nächstes Jahr Reunion hat, dann müssen die fucking Wonderwall spielen. Dafür kommen 80.000 Leute ins Stadion.
Stell dir mal vor, die machen das nicht einfach so.
Ja. Because fuck you, that's why. Nee, wir spielen nur die B-Seite der B-Seite, weil wir denken, das ist der coole Song. Nee, fick dich, Alter. Du stehst wegen Wonderwall hier. Musst du spielen, das Ding.
Ja, stimmt. Ist wirklich so, ne? Ja, krass. Digga, was soll ich dir sagen, ne? Wir sind schon 28 Minuten über der Zeit und ich könnte jetzt mit dir hier auf jeden Fall noch 4, 5, 6, 7, 8 Stunden weiterlabern, aber ich würde vorschlagen, dass wir das irgendwann, ich bin zwar nächste Woche in Hamburg, ich werde aber wahrscheinlich keine Zeit haben, sonst hätte ich gesagt, ich komme auf den Schwatz vorbei. Nächstes Mal auf jeden Fall und war richtig cool. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht.
Ja, total. Ich bin aber auch ein bisschen müde jetzt.
Ja, ich auch. Ich muss jetzt erstmal was essen, ey. Ich war so, das war jetzt alles so anstrengend. Ich habe ja auch nur alle ganze Scheiße in die Ecke geschmissen, so, und ich muss jetzt erstmal,
ich glaube,
erstmal mich sortieren.
Ich mache jetzt Rührei zu Hause.
Oh, beste.
Ja.
Bestes Frühstück. Aber Rührei geht immer. Abends esse ich auch gern Rührei. Ist auch alles drin, was so ein kleiner Körper braucht. So, jetzt kriegen wir wütende Nachrichten von den Leuten. Egal. So, der Gast hat bei uns ja immer das letzte Wort. Deswegen erklär den Leuten noch bitte nochmal, wie sie vielleicht einen Termin bei dir kriegen, wie sie dich generell anschreiben sollen. Vielleicht, keine Ahnung, hat Meta ja auch nochmal Bock, was mit dir zu machen. So, wie erreichen die Leute dich? Wo finden die dich? Und was möchtest du noch sagen?
Die Leute erreichen mich am besten natürlich über Instagram. Um zu gucken, Kontakt bitte ausschließlich per E-Mail. Meine Kontaktdaten findet ihr auf tobiastietchen.de oder ateliertietchen.de. Termine gibt es aktuell keine, da ich meine Bücher geschlossen habe. Aber ich sag immer, schreibt mir auf, was ihr Bock habt. Es finden sich immer Lücken, Absagen habe ich auch und Terminverschiebung und besser, man ist einmal, hat den Fuß in der Tür und wir schnacken miteinander und selbst wenn es erstmal nichts wird, dann kann man irgendwie trotzdem sich beraten und sagen so, dann und dann starten wir das Projekt. Also tretet gerne mit mir in Kontakt, bevor ihr sagt, ja.
Und so sprechenden Menschen kann geholfen werden.
Genau. Und an alle Kollegen und Kolleginnen, falls ihr Bock habt, mal nach Hamburg zu kommen, wir suchen händeringend tolle Gästeboards.
Ja, cool. Ich hatte sowieso überlegt, ob ich vielleicht mal noch so eine Rubrik hinterher zum Schluss mache, wo ich so die aktuellen Trends vorlese, wer wo Guestspot macht. Weißt du was? Das treten wir jetzt gleich los. Wenn ihr also Guestspots habt irgendwo, schickt uns das einfach über Instagram, @talesfromtheneedle, weil dann würde ich das hier einfach dann immer am Ende der Folge verlesen. So, das wäre ja vielleicht auch mal eine ganz witzige Idee.
Dann geht das aber immer noch eine halbe Stunde oder so. Also, ich möchte noch folgende
Rubrik. Ich guck mir das vorher an, was ihr macht. Wenn ihr Scheiße tätowiert oder wenn ihr Kackstudios habt, lese ich das nicht vor. Das könnt ihr vergessen. So, ihr müsst schon, also es muss hier schon vertretbar sein. Ne? Wir haben hier einen Ruf zu verlieren, Freunde. So.
Sehr gut.
Alles klar.
Bestes Schlusswort.
Danke dir.
Danke dir.
Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Haut rein.
Danke. Ciao.
Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt und ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn ihr Rückfragen zu gewissen Themen habt, was auch immer, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei den gängigen Streaming-Portalen bewerten würdet. Erzählt auch gerne euren Freunden davon über einen Shoutout auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen. Freuen wir uns natürlich auch immer. Support ist kein Mord. Denkt dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Tales from the Needle. Vielen Dank. Ciao.